Attention.
Was wollt ihr? Ein Sound, als wär im Kino? Dolby Surround und überhaupt? Ja eh. Wir eh auch. Aber die Big Show von Sportradio 360 ist halt kein Wunschkonzert. Wie der richtige Sport auch nicht. Sonst hätte der Federer Roger das Wimbledon Endspiel 2019 gewonnen. Kamerun war 1990 Fußball-Weltmeister geworden.
Miller comes on the end of it, can he get two? Roger Miller!
In der Doncic-Luka hat er auf ewige Stress von den Mavericks tragen.
Look at this pass here. I mean, wow!
Also, reißt sich zusammen. Wir probieren's eh auch. Seit 2012. Die Big Show. Jetzt.
Big Show 717, Sportradio 360. Unser heutiges Programm spielt sich ab zwischen Wimbledon, New York, München. Wo sind wir noch? Ich überlege gerade schnell. Zürich, ja, sind wir auch am Start. Also, es geht los mit Fußball. Mit Sven Heist, das letzte, vielleicht aber auch erst das vorletzte Mal, aus New York City zur FIFA Club WM. Danach ein längeres Segment mit Oliver Fasnacht und mit Anna Dreher zur Frauenfußball-Europameisterschaft. Gefolgt von, da sind wir dann am Sachsenring mit Eddie Mielke und mit Stefan der Weiß-Heinrich, der quasi schon auf dem Weg nach Berlin ist, wo er in Berlin-Tempelhof die Formel E vor Ort als Stadionsprecher begleiten wird. Teil 4 heute natürlich besonders spannend, weil bei Red Bull geht's drunter und drüber bei Red Bull Racing. Mit Stefan Ehlen. Es schließt an ein Teil, den wir noch in Wimbledon aufgenommen haben, mit Lukas Zara über den österreichischen Sport, gefolgt von Baseball, Axel Goldmann und Matthias Ondraček. Es ist ja jetzt gleich das All-Star Break in der Major League Baseball und da bisschen querbeet geht's, Teams, die wir mögen, Teams, die wir nicht so sehr mögen. Mit anderen Worten, die Yankees kommen auch vor. Dann haben wir weiter im Programm Sebastian Kaiser, der in diesen Minuten, da wir dieses ausstrahlen, eigentlich schon auf dem Weg zur Tour de France ist. Kaiser spricht auch über das Rennen und über das Zeitfahren am Mittwoch, das ja doch, ich sage, eine Vorentscheidung gebracht hat, auch wenn natürlich noch viel zu fahren ist. Und dann noch zwei Tennisteile, der erste mit Paul Häuser solo. Da war Simon Graf noch verhindert, weshalb ich Paul dann auch verabschiede, die Sendung zumache. Aber nein, dann erreicht mich plötzlich eine WhatsApp-Nachricht von Simon Graf, der sagt, ich bin doch available. Paul war zu diesem Zeitpunkt auch nochmal bereit. Herrliche Szenen. Ja, und apropos, da möchte ich gleich ankündigen, ich werde zu den US Open eine Bracket Challenge machen. Da haben wir noch 6 Wochen Zeit, Ladies and Gents. Aber wer möchte, kann sich jetzt schon anmelden. Es wird dann so ausschauen, ich schicke ein Excel-Sheet und das ganze Turnier ist durchzutippen. Männer und Frauen, also Männer sicher und Frauen. Also ich muss das alles händisch runtertippen und kontrollieren. Bin nämlich ganz so sicher, ob ich da, ob ich das dann tatsächlich packe, war Männer ganz sicher. Mit Nenn- und Startgeld, mit Preisen. Aber ja, wer möchte, schreibt mir jetzt gleich eine Mail, steilpass@sportradio360.de, damit ich euch dann auf dem Zettel habe. Jetzt aber erstmal die Big Show 717. Und so geht sie los, die Big Show 717. Es ist nicht die Jason Bourne Trilogie, die wir hier haben, sondern es ist die Sven Heist Trilogie bei Sportradio 360 in diesen Tagen in der Big Show. Guten Morgen, lieber Sven, nach New York.
Guten Morgen, lieber Jens, du hast mitgezählt, das habe ich nicht getan.
Ja gut, in diesem Jahr, wir wissen ja, alle 2 Wochen ist Heist-Time in der Big Show, aber jetzt, wo du vor Ort bist, ist natürlich eine große Freude, dass du uns auch in dieser Woche zur Verfügung stehst. Ich frage mich und ich frage nur mich, aber das, du darfst das gerne beurteilen, ob ich, und ich sag wirklich nur ich, vielleicht ein kleines bisschen zu wenig kritisch auf diese ganze Veranstaltung geschaut habe. Bei meinen Fragen auch die letzten Wochen. Anlass dazu ist auch ein Artikel, den Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat über die Berichterstattung bei DAZN. Und du weißt, Holger ist einer meiner Säulenheiligen. Jetzt weiß ich nicht, waren wir kritisch genug, Sven, oder vielmehr waren meine Fragen kritisch genug, was die ganze Veranstaltung anbelangt? Oder ist es schon in Ordnung? Das ist mein Hinterausgang ist das, dass wir uns hauptsächlich auf das Sportliche beschränkt haben.
Ich glaube, Jens, dass beides seine Berechtigung hat bei dem Turnier. Also sowohl die sportliche Betrachtung als auch die sportpolitische in diesem Sinne. Und die sportliche, glaube ich, haben wir hinlänglich erörtert. Und die sportpolitische Dimension ergibt sich halt dadurch, dass natürlich vor allem Saudi-Arabien massiv in das Fußballgeschäft drängt oder generell die Golfstaaten. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Man hat ja zum einen die Emirate, die da in Form von Scheich Mansour versucht, sich so ein Fußballnetzwerk aufzubauen mit diversen verschiedenen Profiklubs auf Kontinenten. Dann hast du Katar, da habe ich das Gefühl, dass die probieren, einige ihrer Funktionäre in vielen wichtigen Schaltpositionen zu haben, vor allem der Nasser El-Khelaifi, der Präsident von PSG, der auch viele Funktionen innerhalb der UEFA übernimmt bei den Vereinen. Und dann hast du halt die Saudis, die vermutlich noch einen Schritt weitergehen, indem sie sich dann halt versuchen, direkt in solche Institutionen einzukaufen. Und das haben sie halt bei der Club-WM darüber gemacht, dass sie halt Anteile an DAZN übernommen haben, die letztlich die TV-Rechte haben. Dann treten sie als Großsponsor der FIFA auf. Und dann haben sie halt auch noch einen eigenen Club wie Al Hilal, der mitgespielt hat. Insofern sind sie ja nicht Geldgeber und Viertelfinalist. Wenn du das ein bisschen überspitzt formulierst, kann sich der saudische Staatsfonds, der sowohl das Turnier sponsert als auch Al Hilal, die Siegprämie von Al Hilal, selbst überweisen. Dadurch ergeben sich natürlich offensichtliche Interessenskonflikte, an denen du ja gar nicht vorbeikommst. Und wenn du dir speziell die Spiele von Al Hilal anguckst, dann ist es natürlich offensichtlich, wenn du auf einmal eine Mannschaft hast, die vom saudischen Staatsfonds gesponsert ist, auf dem Platz Fußball spielt. Im Hintergrund hast du Bandenwerbung mit dem saudischen Staatsfonds und dann wird dir noch alle paar Minuten im Splitscreen Werbung aus Saudi-Arabien eingespielt, wo du eben dorthin reisen sollst. So, wenn du sich dessen bewusst bist und was die Hintergründe davon sind, so, ich glaube, das ist halt das ganz Entscheidende. Und wenn du da nicht so naiv bist und das halt anguckst und sagst, oh ja, super, Saudi-Arabien, toll, so, sondern die Hintergründe verstehst und analysierst und weißt, warum das alles passiert, ich glaube, dann ist in dem Sinne viel geholfen. Denn eins muss man natürlich sagen, dass die Saudis schon einen sehr genauen Plan haben, was sie da im Fußball machen. Das ist nicht so wie China damals, die sich einfach nur wahllos Spieler zusammenkaufen, sondern die Saudis, das macht in dem Sinne auch im Fußball so gefährlich für andere Teilnehmer, haben ein ganz klares Konzept und das kann sich hier bei dieser Club-WM sozusagen, kann man das sehen.
Ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, noch unbeliebter bei vielen Leuten, aber per se, ich möchte jetzt gar nicht auf die Saudis eingehen, sondern eher auf das, was du über Katar gesagt hast. Ich finde es per se legitim, wenn Menschen versuchen, in wichtige Positionen zu kommen, und zwar egal aus welchem Land. Ja, also ich habe immer so den Eindruck, wenn ein Amerikaner oder ein Brite oder ein Franzose oder auch ein Deutscher, wenn es nicht gerade Thomas Bach ist, aber irgendwie finden wir das dann schon, also der Großteil, in Ordnung, wenn jemand unter Anführungszeichen Verantwortung übernehmen möchte. Aber wehe, es ist jemand aus Katar mit all den Problemen. Du warst dort während der Fußballweltmeisterschaft, ich war nicht dort und ich möchte das echt nicht verharmlosen, aber nur grundsätzlich die Idee, dass man in einem Sport, in einer Sportart irgendwas werden möchte, ist das jetzt alles so hundertprozentig verkehrt, weil alle Leute sind. Es gibt ja keinen Verband und vielleicht ist die UEFA die Ausnahme. Aber es gibt kaum einen Verband, wo wir nach westeuropäischen Maßstäben sagen, okay, die Funktionärsriege, vor allen Dingen die Spitze dieser Funktionärsriege, der würden wir ein Gebrauchtauto abkaufen.
Ich glaube, es sind halt auch da wieder diese zwei Seiten. Wenn du es aus der Sicht der Golfstaaten dort siehst, dann ist die einzige Möglichkeit, um im Fußball etwas zu werden, so wie du es ausdrückst, oder an Bedeutung zu gewinnen, indem du dich halt dort versuchst, in Turniere einzukaufen, indem du dort Geld investierst, indem du auf dich aufmerksam machst. Anders funktioniert ja dieses hochkapitalisierte Fußballsystem nicht. Und die Meinung kann ich durchaus teilen. Ich finde, dass gerade auch in der Golfregion, da leben Millionen von Menschen und sie haben es in gewisser Form auch verdient, dass sie mal Teil von so einer Fußballweltmeisterschaft sind oder das auszurichten. Und ich glaube nicht, dass es dort ein Monopol für Europa oder Südamerika gibt. Und dadurch, dass das momentan natürlich unter FIFA-Präsident Gianni Infantino aufgelöst wird, hat man das Gefühl, dass es in Europa ein bisschen einen Bedeutungsverlust einsetzt, der natürlich unangenehm ist, weil man das so über Jahrzehnte überhaupt nicht gewohnt war. Die Kehrseite davon ist halt, und ich glaube, das ist das, was natürlich die Kritiker alle zu Recht beanstanden, dass natürlich, dass nicht nur diese Investitionen passieren aus Liebe zum Spiel, sondern natürlich ein ganz großes politisches Kalkül dahinter steckt, weil man natürlich auf diese Weise versucht, sich in der Welt Präsenz zu verschaffen und natürlich auch ein bisschen den Fokus weglegt von dem, wie diese Länder da unten regiert sind, von den fragwürdigen Menschenrechtsbilanzen, die natürlich unweigerlich dahinter stehen. Und auch das ist dann ein sehr komplexes und schwieriges Thema. Und da kommt auch darauf an, von welcher Seite du das beurteilst, ob du mehr darauf guckst, wie sich vielleicht Dinge zum Positiven verändert haben oder ob du immer noch darauf schaust, wie sie immer noch sind im Vergleich zu Europa. Das sind ganz komplexe Fragestellungen. Da kommt es immer auf eine persönliche Haltung an. Und ich glaube, dass es diesbezüglich enorm wichtig ist, dass man das immerzu abwägt und diese beiden Seiten sieht. Und du wirst nicht, glaube ich, eine Meinung haben können oder das in kurzen Sätzen formulieren, dass es so und so ist. Sondern das hat ganz viele verschiedene Deutungsebenen und jeder hat einen Anspruch darauf, gehört zu werden.
Ja, ich werfe da immer ein bisschen die Hände in die Höhe mittlerweile, wenn gut gemeinte oder nicht so gut gemeinte Ratschläge aus Europa kommen, in die Richtung in viele Länder, nach unseren Maßstäben und man denkt, oder einige Leute denken, dass mit dem zarten Hinweis, wir nehmen euch die Fußball-WM weg, wenn ihr die Frauenrechte-Situation nicht verbessert, dass das irgendeine Wirkung hat. Das maße ich mir überhaupt nicht an, weil ich die in den Kulturkreis nicht kenne, die Geschichte nicht kenne. Das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend, von unserer Seite aus. Es ist auf der anderen Seite natürlich völlig richtig, wenn man die Missstände dort aufdeckt. Das ist ganz, ganz schwierig, finde ich. Die gesamte Urteilung. Das sportliche ich ja nicht so sehr.
Das hast du gut zusammengefasst, Jens, definitiv. Und so ist es. Und nochmal, ich finde, dass beide Seiten dort eine Berechtigung haben und beide Betrachtungsweisen. Und ich glaube, diese Club-WM zeigt genau das, dass es eben nicht nur aus einer Perspektive zu sehen ist. Und man das eben aus meiner Sicht einen Fehler begeht, den du einfach nur hergehst und dieses Turnier pauschal verurteilst, auch aufgrund dessen, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, dass dieses Turnier für viele Kontinente eine absolute Berechtigung hat. Und wenn du siehst, mit welchem Eifer die europäischen Mannschaften dort mitspielen, wenn du dann irgendwann zum Sportlichen kommst, dann hat's eine dann kommt man gar nicht umhin. Dann ist es sogar eine Pflicht. Aber dass das halt alles auch auf Dingen basiert, die nicht unbedingt nur pauschal gut zu heißen sind, das ist natürlich auch ohne Frage.
Jetzt ergibt sich dieses Finale ja bestens für jemanden wie Sven Heiß. Sven, du wohnst in London, das heißt, der FC Chelsea ist dir räumlich sehr nah und du bist aber sehr oft auch in Paris gewesen in den letzten Wochen. PSG gegen den FC Chelsea. Auf der einen Seite kann man das sagen, Paris ein logischer Finalist oder ist mittlerweile auch Chelsea ein logischer Finalist bei dieser Club-WM?
Ich habe das Gefühl, dass beide Mannschaften mehr miteinander gemein haben, als man vielleicht so im ersten Ansatz denken würde. Wir haben ja bei PSG hinlänglich darüber gesprochen, dass er diese Mannschaft einige der Geflogenheiten im Fußball auf den Kopf stellt. Du hast ein Team, das so jung ist wie noch nie, Durchschnittsalter teilweise ja nur 23 Jahre alt. Dann haben sie eine unglaubliche Breite in ihrem Kader, eigentlich kaum Spieler, die über 1,90 sind und auch kaum körperliche Robustheit. Und das gleichen sie dann trotzdem alles aus mit ihren ganzen fußballerischen Elementen und du hast auch das Gefühl, wenn du PSG anguckst, dass sie gar nicht mehr ihre Position halten. Sie sind irgendwie besetzt, aber ständig mit anderen Spielern. Das ist ja so fluide, wie sie da agieren. Und ich habe das Gefühl, dass Chelsea diesem PSG-Team am nächsten kommt. Das hat eigentlich schon allein von der Kaderstruktur und dem Alter zusammen, denn Chelsea ist ja auch extrem jung und hat so viele Spieler, dass sie jeden Wettbewerb mit einer eigenen Startelf klären können. Und der Vorteil erweist sich natürlich bei so einem Turnier wie hier, nämlich dass du eine ganz andere Frische hast im Vergleich zu anderen Mannschaften, dass sie eine ganz andere Möglichkeit haben, durchzuwechseln und jetzt sogar das Ganze auf die Spitze getrieben haben, indem Todd Boehly ja noch mehrere Spieler während des Turniers verpflichtet haben, die dann sukzessive nachnominiert haben und die natürlich jetzt auch noch einen entscheidenden Einfluss hatten auf die Finalteilnahme, wie zum Beispiel der neue Stürmer João Pedro. Insofern wird das ein sehr interessanter Vergleich werden, denn ich glaube, dass Chelsea kurzfristig dahin möchte, wo PSG momentan ist. Die Grundlagen haben sie dafür gelegt und jetzt geht es darum, dass natürlich so eine Mannschaft entwickeln wie PSG. Wie weit sie da sind, wird man am Sonntag sehen, aber wenn du mal diese Chelsea-Mannschaft anguckst, da haben sie natürlich etliche Spieler für ganz teures Geld geholt, die über Potenzial verfügen. Und momentan scheint es so der Fall zu sein, dass sie sich halt jetzt über einigen Zeitraum einigermaßen eingespielt haben und die Qualität der Spieler jetzt so hoch ist, dass sie es geschafft haben, ins Finale zu kommen. Wenngleich du natürlich eins anmerken musst, und das ist natürlich das große Fragezeichen hinter Chelsea, dass sie halt jetzt in diesem Turnier bisher lediglich Benfica Lissabon aus Europa gespielt haben. PSG ist jetzt der nächste Gegner dieser Kategorie.
Was hast du über Enzo Maresca in den letzten Monaten, im letzten Jahr gelernt, was du nicht ohnehin schon davor gewusst hast? Also ich verfolge die Premier League natürlich bei Weitem nicht so genau wie du. Ruben Amorim war mir dann schon ein Begriff, weil ich sehe, was der in Lissabon gemacht hat. Enzo Maresca, da kommt halt wieder jemand neuer bei Chelsea, der mit, du sagst es ja auch, Spieler werden nachverpflichtet während der Club-WM, der muss damit umgehen. Warum kann der das so gut?
Ich glaube, dass er nach außen eine relative Ruhe und eine Gelassenheit ausstrahlt. Er hat jetzt durchaus auch ein gesetztes Alter. Es ist jetzt nicht so, dass sie auch bei dem Trainer auf jemanden setzen, der jetzt 25 ist. Sondern Maresca hat ja relativ viel gesehen diesbezüglich. Und ich glaube einfach, dass er einen Spielstil hat, an dem er da immer festgehalten hat, so bei Leicester, und das auch übernommen hat. Und wie das eben dann bei Chelsea funktioniert, das war eine Frage. Und wie er auch auf so einen großen Club reagiert. Und ich habe das Gefühl, dass er sich von diesen ganzen Dingen außen herum gar nicht so sehr sich einmischt oder sich Gedanken macht. Und für ihn ist diese Mannschaft auf dem Platz entscheidend. Das ist das, was ihm richtig Spaß macht. Und ich glaube, dass Maresca das auch Laune macht, wenn du so ein Team hast. Also das sind ja nicht irgendwelche Spieler, die Chelsea gekauft hat. Das Konstrukt mag zwar einem etwas absurd vorkommen, aber die Spieler selbst, die da auf dem Trainingsplatz zur Verfügung haben, die haben ja eine enorme Klasse. Also als Trainer muss das ja schon extrem viel Spaß machen diesbezüglich. Und ich glaube, dass er dann sich Schritt für Schritt sich dort reingearbeitet hat. Und man darf ja nicht vergessen, dass auch zu Beginn der Saison der FC Chelsea gleich extrem erfolgreich gewesen ist. So, die waren ja da lange auch vorne dem FC Liverpool auf den Füßen, bis sie einige Verletzungen eingeholt haben und sie das ja nicht mehr aufrechterhalten konnten. Insofern ist das schon spannend. Und wenn du halt die Karriere ein bisschen auch von Maresca verfolgst, dann glaube ich, hat er das nachgewiesen, dass er halt auch mit jungen Spielern gut umgehen kann. Das war auch schon beim Leicester bei Aufstiegsjahr. Insofern passt er da eigentlich in dieses ganze Konstrukt rein. Und natürlich hast du da keinen José Mourinho mehr, der die komplette Medienwelt im Südwesten Londons unterhält. Aber das glaube ich auch nicht gefragt. So, er macht für mich einen relativ transparenten Eindruck. Nach außen ist er ziemlich klar und umgänglich und vor allem scheint er ein sehr ansprechender Fußballtrainer zu sein.
Also ich freue mich dann schon. Ich habe wirklich wenig gesehen bis jetzt. Ich habe das in den Live-Scores mitverfolgt. Gestern bin ich in die Steiermark gefahren. Mein Sohn ist neben mir gesessen. Robin gesagt, na schau, ich glaube nach 9 Minuten schon 2-0 für PSG. Aber ich glaube, ich werde mir das Finale dann anschauen, weil es auch Spaß macht. Und das ist immer wieder ein schwieriges Thema. PSG darf man fast gar nicht sagen, dass einem das Spaß macht. Mir macht das Spaß, den Jungs beim Fußball zuzuschauen. Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich mag Luis Enrique aus verschiedenen Gründen. Und ich werde mir das anschauen am Sonntag. Was ich nicht gesehen habe, Sven, vielleicht das noch. Ich habe ein Standbild gesehen. Ich habe den großen Fehler gemacht, bei Facebook mal auf die Kommentarsektion zu schalten. Und zwar es war ein Zusammenstoß zwischen Gianluigi Donnarumma und Jamal Musiala. Und in den Kommentaren war es... Die Nicht-Bayern-Fans haben geschrieben, ja, ganz normaler Zweikampf, Fußball ist ein Kontaktsport. Die Bayern-Fans haben natürlich gesagt, naja, also glatte rote Karte für Donnarumma, warum entschuldigt er sich nicht? Wagst du dich an eine objektive Einschätzung der Situation? Und die Anschlussfrage, Thomas Müller, Christopher Nkunku, niemand, wer kann und wer wird? Oder muss man Jamal Musiala vielleicht gar nicht ersetzen?
Naja, wenn sie einen passenden Spieler finden, der auf dem Niveau von Jamal Musiala ist, dann ist natürlich grundsätzlich mal ratsam, zwei davon zu haben. Wenngleich ich glaube, dass die Probleme, wir haben das ja auch schon besprochen, beim FC Bayern eher in der Abwehr liegen und sie dort aus meiner Sicht einen größeren Vorteil hätten, wenn sie neue Spieler verpflichten würden als vorne. Denn wenn Jamal Musiala zur Rückrunde zurückkommen sollte, dann ist es ja vor allem auch dann die Zeit, in der es für den FC Bayern um sehr viel geht, während man das vielleicht in der Hinrunde nochmal leichter kompensieren kann. Ich glaube, dass eher die Frage ist, in welchem Zustand Jamal Musiala zurückkommt. Hat er noch immer dieselbe Leichtigkeit und Spielfreude oder hat die Verletzung vielleicht größere Nachwirkungen, die man jetzt noch gar nicht absehen kann? Ich glaube, davon wird auch ein bisschen abhängen, wie sich der FC Bayern dann verhält. Ich bin bei denjenigen dabei, die sagen, dass diese Schuldfrage eigentlich nicht zu klären ist und sich auch in dem Fall nicht stellt, was einfach eine total unglückliche Kollision ist, in der du natürlich einfach verschiedene Dinge unglücklicherweise oder tragischerweise in diesem Moment zusammengekommen ist. So, das ist natürlich zum einen Donnarumma, der kurz gezögert hat, bevor er aus dem Tor kommt und dann entsprechend großes Risiko gehen muss, um sich auf den Ball zu stürzen, weil er vielleicht auch die Sorge davor hat, dass ihm da ein Fehler unterläuft, der vielleicht zum Gegentor führt. Dann ist es der PSG-Verteidiger Pascho in dem Moment, der lange wartet, der eigentlich darauf hofft, dass sein Torwart kommt. Denn wenn er den Ball sofort klären würde, dann wäre die Situation erledigt gewesen. Und dann ist es halt nicht zuletzt Jamal Musiala, der versucht, einen Ball zu erlaufen, der eigentlich kaum mehr zu erreichen ist von einem Stürmer. Und der schon auch sieht, dass er sich dort in eine heikle Situation begibt, weil der PSG-Spieler definitiv am nächsten zum Ball steht und der PSG-Spieler darauf wartet, dass sein Torwart kommt. Und dadurch gerät er natürlich sozusagen zwischen diese beiden Spieler auf einmal rein und kriegt dann die Wucht von Donnarumma ab. Wenn Jamal Musiala von dieser Situation wegbleibt, dann würde sie sich auch auf diese Weise vermeiden lassen. Das, was mich gewundert hat, ohne auch da irgendwelche Schuld zu suchen, ist, dass er von Beginn an auf dem Platz stand. Denn er war ja fast 2,5 Monate lang verletzt, nachdem er sich da gegen Augsburg Anfang April wehgetan hat. Und dann kommt er bei der Club-WM ja gar nicht richtig zum Einsatz. Er hat 3 Kurzeinsätze gehabt, bei einem von diesen 3 Kurzeinsätzen ist er wieder ausgewechselt worden. Und auf einmal steht er in so einem wichtigen Spiel gegen PSG in der Startelf. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können, warum das der Fall war. Sicherlich wollte er spielen in dem Moment und der Trainer hat ihm wahrscheinlich dann auch die Hoffnung gehabt, dass er mit seiner Qualität im Bayern-Spiel nochmal etwas extra geben kann. Aber ich habe eher so diese andere Ebene gesehen, dass ein Spieler eben so lange ausfällt und so eine Wichtigkeit hat und dann auf einmal in so einem Spiel von Beginn an auf dem Platz steht, was ja schon ihm einiges abverlangt. Und ich glaube, wie ich es gerade eben gesagt habe, diese Verkettung von all diesen unglücklichen Umständen hat dann letztlich zu dieser Verletzung geführt.
Ja, also so wie du es beschrieben hast, das ist halt aber auch das, was Jamal Musiala auszeichnet, diese Gier dann auch, wenn er denn spielt, diesen Ball noch zu erreichen, dann nicht zu erreichen war. Schwierig. Gute Besserung an Jamal Musiala. Ich weiß, er hört uns sklavisch hier, vor allem das Segment mit Sven heißt. Sven, wie lange wirst du noch im Big Apple bleiben?
Ungefähr eine Woche noch. Also du hast ja das Finale schon vorweggenommen am Sonntag zwischen Chelsea und Paris. Und dann werde ich nochmal 1-2 Tage nachbereiten sozusagen.
Bitte.
um dann langsam Abschied zu nehmen von New York, weil es tatsächlich eine sehr schöne Zeit war. Auch man kann ja auch hier in New York abseits vom Fußball einiges erleben.
Das habe ich irgendwo mal gehört. Müsst ihr aber vielleicht selbst mal nachprüfen. The Great Sven Heist, Ladies and Gents, die Trilogie. Ich weiß gar nicht, ob es eine Quadrupologie gäbe. Wir schauen mal. Danke dir für diese Woche. Auf jeden Fall kurze Pause in der Big Show 717.
Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 717, weiter geht es mit dem Fußball und ich freue mich sehr, dass wir in die Schweiz schalten können. Ich weiß nicht genau wohin, aber Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung wird uns das in diesem Moment sagen. Guten Morgen, liebe Anna.
Grüezi zusammen. In Zürich. Grüezi zusammen aus Zürich.
Aus Zürich, wo es Mistkratzerli. Ich war nur einmal in Zürich und da habe ich ein bisschen Angst bekommen, da gab es Mistkratzerli und das waren Hähnchenbeine.
Hier habe ich es noch nicht probiert.
Ja, bitte. Das ist lecker, sagt Oliver Fasnach. Guten Morgen, lieber Oliver. Long time. Ich freue mich, dass du Zeit hast.
Ich freue mich, in dieser schönen Runde zu sein. Und Hähnchenbeine jetzt zwar nicht zu dieser Zeit, aber das ist ja kulinarisch in Zürich alles durchaus sehr begeisterungswürdig.
wir begeistern uns aber. Und wenn ich jetzt im Großen und Ganzen einmal festhalten darf, Anna, was unabhängig jetzt von den Spielergebnissen, aber ich finde, eine Europameisterschaft mit 16 Mannschaften finde ich unglaublich übersichtlich und gut, finde ich genau das richtige Format. Man verliert nicht einen Überblick, wer ist in welcher Gruppe. Es gibt ein Viertelfinale, das relativ bald feststeht. Ist das, du warst ja auch bei der Weltmeisterschaft, aber ist das grundsätzlich, sind 16 Mannschaften für die Europameisterschaft der Frauen das richtige, die richtige Anzahl an Teams?
Ja, ich schwanke da etwas. Ich bin auch eher keine Freundin dessen, Turniere so aufzublasen. Ich glaube, es hilft der Aufmerksamkeit nicht unbedingt. Es ist ja allgemein bekannt, dass dahinter oft auch eher eine politische Motivation steckt. Und jetzt gerade ist eher so, dass ich mir denke, oh hoppla, jetzt ist schon bald die Hälfte der, ja, der Spiele vorbei. Und wie das so ist, wenn man in einem Turniertunnel steckt, dann geht es am Ende alles viel schneller vorbei, als man möchte. Aber grundsätzlich finde ich es auch sehr erfrischend, dass es eben übersichtlicher ist, dass es dadurch ja auch spannender ist, dass die Gruppen ja auch stärker besetzt sind. Also gerade England, Frankreich und die Niederlande leiden da bei diesem Turnier darunter. Die sind alle in einer Gruppe. Und insofern würde ich sagen, Daumen hoch für dieses knackige, intensive, unterhaltsame Turnierformat.
Oliver, deine Einschätzung, weil früher hat man immer gesagt, eine Fußball-Europameisterschaft ist schwieriger zu gewinnen als eine Fußball-Weltmeisterschaft, eben aufgrund dieser Kompaktheit, wo du dann eben Gruppen hast, wie jetzt mit den Niederlanden, mit Frankreich und mit England.
Ist ja schon schön, dass wir überhaupt bis mal bei 16 Gruppenteams sind, weil das sind jahrelang 4, dann vor allen Dingen lange 8 Mannschaften nur gewesen. Das zählt ja auch alles zum EM-Titel sozusagen. Das heißt, das ist so gesehen, glaube ich, schon einfach ein Schritt, der dann auch in der Breite eine größere Sichtbarkeit nicht nur bei den Spitzennationen herstellt. Das finde ich schon. Wenn man sich allerdings trotzdem die Gruppen ansieht, dann ist es eben doch so, dass in den Gruppen bis auf die von Anna gerade als diese Gruppe D genannten Gruppen dann doch irgendwie sich doch die zwei rauskristallisieren. Und mir etwas zu schnell. Das Einzige, was noch passieren kann, ist aber, das glaube ich nicht, dass Italien sich abziehen lässt von Spanien und Portugal dann trotzdem auch noch recht hoch gegen Belgien gewinnt. Das muss ja, dann 6 Tore müssen ja aufgeholt werden von Portugal mindestens. Also das ist auch jetzt nicht mehr richtig, richtig spannend. Und natürlich noch die große Frage, ob in diesem Finale um den Einzug ins Viertelfinale die Schweiz an Finnland scheitern könnte. Das sind die spannenden Fragen. Und das habe ich mir gestern, komischerweise, irgendwie weiß auch nicht warum, aber irgendwie gestern hab ich so mir gedacht, es ist sehr schnell, Anna, wie du sagst, dann dauert es ewig, Viertelfinale, danach dauert es lange bis zu den beiden Halbfinalspielen und dann haben wir das Finale. Dann zieht sich's irgendwie. Und ich habe mir überlegt, ob nicht irgendwie mal ein Format gut wäre, in dem wirklich die besten Teams eine Liga ausspielen bei so einer EM. Und dann die beiden besten Mannschaften das Finale spielen.
Ja, Oliver macht gleich das ganz große philosophische Fass auf.
Nee, weißt du, ich hätte gerne mehr Quermatches, die wirklich alle eine Riesenqualität haben. Ich hätte gern Spanien, die dann auch gegen England antreten müssen in so einer Liga-Phase. Die ganzen Top-Teams, ich würde sagen, da nehmen wir 8 Mannschaften und diese 8, da können sich von mir aus auch noch irgendwie in einer extra Qualifikation, so ein bisschen wie Nations League ähnlich, aber eben in einem Turnier vor Ort, dass wir ständig Top-Spiele haben. Das war so gestern meine Überlegung, ob sowas vielleicht auch ganz hilfreich wäre.
Also was ich noch ergänzen wollte zu den Ausführungen vorhin, dass natürlich diese Aufstockung auf 16 Teams, die hilft natürlich, genau wie Oliver gesagt hat, dieser Sichtbarkeit. Und ich finde, man hat das gestern im zweiten Abendspiel ganz schön gesehen, als Frankreich gegen Wales gespielt hat, weil die Waliserin ja wirklich diese Chance wahrgenommen haben, sich zu zeigen, unglaublich gekämpft haben und dann halt sowas wie dieses historische erste EM-Tor von auch noch einer Spielerin wie Jessie Fishlock. Das sind natürlich solche Momente, die bei so einem Turnier haften bleiben und die dann auch den kleineren Fußballnationen natürlich schon einen sehr großen Schub geben können. Insofern ist es sicherlich in dem Fall auch gut, dass aufgestockt wurde.
Ja klar, du hast da natürlich auch so eine Mannschaft wie Belgien, die eigentlich mit einem spektakulären Fußball spielt, damit natürlich am Ende noch keine Chance hat. Dann hat man Polen, die, wie ich finde, da viel zu sehr jetzt schon abgeschrieben sind, obwohl es da ja auch in den letzten Jahren eine ganze Menge getan hat. Die Badalona hat ja geradezu Pioniersarbeit geleistet in den letzten Jahren in Polen und ist ja mitverantwortlich überhaupt, dass sie es jetzt geschafft haben. Wir sehen aber in der Mannschaft auch wirklich einige spannende Spielerinnen und nicht nur Ewa Pajor. Also das sind natürlich alles Teams, die sich auch, wie du sagst, sich mal zeigen können. Aber am Ende ist es natürlich so, da warten wir jetzt darauf, ob die Polen noch ein Tor schießt gegen Dänemark und dann feiern die ihr historisch erstes Tor. Das ist zwar nice, Anna, aber ich weiß nicht, ob das immer so hilfreich ist für die Qualität, wenn es so dann im Moment ja doch eigentlich eher nur um so in Anführungsstrichen kleinere Geschichten in der Geschichte geht. Obwohl ich das liebe, auch darauf zu warten, dass die das vielleicht gegen Dänemark ihr erstes Tor schießen. So ist es nicht. Ich hätte es auch toll gefunden, nicht nur, weil ich es kommentiert habe, wenn sie gegen Schweden das erste Tor geschossen hätten. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine und ihr beide wisst, was ich meine.
Gut.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Nein, doch.
Ich wollte jetzt nur den.
Noch was kommt. Bitte, Anna.
Nein, ich wollte den Jens jetzt mal wieder eine Frage stellen lassen.
Ich höre euch so gerne zu, wie ihr miteinander plaudert. Das ist ganz großartig. Eine Aufstockung bedeutet ja dann auch immer, dass man sich denkt, Oliver hat es ja schon angesprochen, du Anna auch, dass eben historische Dinge geschehen. Gestern, das war sogar eine Meldung im österreichischen Radio wert in Ö3, als ich in die Steiermark gefahren bin, dass eben die Walliserinnen das erste Tor überhaupt geschossen haben. Aber da ist halt immer die Frage, reicht denn die Dichte? Das haben wir bei jedem Wettbewerb. Wenn die Handball-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften stattfindet bei den Männern, fragt man sich auch, die Südamerikaner, können die mithalten? Manchmal vielleicht, vielleicht müssen sie erst rankommen. Und die einzige Mannschaft, Anna, die sich vielleicht denkt, was interessiert uns die Ausgeglichenheit, sind die Spanierinnen, die in 2 Spielen 11 Tore geschossen haben. Marc Heinrich hat das schon angekündigt, vor 2 Wochen, als wir mit Marc gesprochen haben. Aber siehst du irgendeinen Weg, wie die Spanierinnen nicht Europameisterin nennen werden, Anna?
Also es sieht gerade schon sehr danach aus. Ich hatte nach dem ersten Spiel zwischen England und Frankreich, war ich sehr positiv überrascht, oder was heißt überrascht, ja, aber in dieser Deutlichkeit von den Französinnen, gleichzeitig ein bisschen erstaunt über die Schwäche der Engländerinnen, und dachte mir, okay, vielleicht ist die erste Sensation, wenn man so will, dass der Titelverteidiger in der Gruppenphase rausfliegt. Jetzt war das gegen die Niederländerinnen, wobei die auch erstaunlich schwach aufgetreten sind bisher, auch wieder ein bisschen anderes Bild. Aber da hatte ich auf jeden Fall nach diesem ersten Gruppenspiel dann die Französinnen noch einen Ticken höher eingestuft, als ich es vor dem Turnier getan hätte. Aber ich glaube, das läuft tatsächlich auf Spanien raus. Das ist einfach so ein qualitativ hoher, begeisternder Fußball, das fließt, die verstehen sich blind, das ist einfach super schön anzusehen und ich glaube auch nicht, dass da jetzt jemand, ich glaube nicht, dass man jetzt große Gegner finden würde, wenn dann auch diese Mannschaft für dieses Spiel belohnt wird am Ende. Aber es wäre natürlich auch spannend, wenn sich da jetzt noch im Laufe des Turniers jemand noch so in einen Flow spielt, dass dieses Team dann tatsächlich die Spanierin schlagen könnte. Aber ich sehe es gerade noch nicht. Nee.
Da wiederum, Oliver, könnte uns vielleicht die Nations League bei den Männern doch einen kleinen Hinweis geben, wo die Spanier in einer unfassbaren Arroganz, wie ich fand, es gegen Portugal dann halt nicht gewonnen haben. Sind die spanischen Frauen in dieser Hinsicht unverdächtig, Oliver? Was denkst du?
Spanischen Frauen sind vor allen Dingen erschüttert, die meisten in dieser Mannschaft vom Champions League Finale und haben vielleicht sogar noch mehr diesen unbedingten Willen, der ohnehin schon groß, sehr ausgeprägt ist. es wirklich jetzt dann auch allen zu zeigen, dass da was schiefgelaufen ist. Denn viele aus seiner spanischen Nationalmannschaft spielen ja bei Barcelona. Und deswegen glaube ich schon, dass das letztlich eine ganz schlechte Nachricht ist. Und natürlich noch die Einschätzung von Anna, die an alle Mannschaften weitergetragen wird über diesen Podcast. Das sind alles schlechte Nachrichten für die Konkurrenz, weil es natürlich einfach schwierig ist. Aber das Thema Champions League zeigt uns auf der anderen Seite, dass die Spanierinnen dann auch im Finale sicherlich auch unter einem sehr großen Druck stehen werden. Und egal, wer da im Finale dann stehen wird, ich sehe Deutschland nicht in der Situation, aber das können wir sicherlich gleich noch besprechen. Aber ich sehe tatsächlich, dass England sich eingroovt und ich traue ihnen auch zu, dass sie diesen Weg gehen. Und ich würde nichts komplett sagen, dass die Spanierinnen unantastbar sind in einem Spiel, in einem Finale, in dem es, glaube ich, für sie um all das geht, was es auch gegen Arsenal war im Champions League Finale, nämlich sie hatten am allermeisten von allen zu verlieren. Und die Situation würde sich wieder stellen.
Ich meine, wir müssen ja auch gar nicht so weit zurückgehen, um meine Prognose auch ins Wanken zu bringen. bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer waren es die Deutschen, die im Spiel um die Bronzemedaille sich gegen die Spanierin durchgesetzt haben. Also selbst in der unmittelbaren Nähe haben wir ein Beispiel, dass die Spanierinnen zu schlagen sind, wenn es um was geht.
Das war allerdings noch unter Horst Rubisch. Jetzt ist Christian Wick am Ruder. Anna, ja, die Deutschen gegen Dänemark 2-1. Gewonnen, wenn ich deinen Artikel richtig deute in der Süddeutschen Zeitung, dann war dort vieles nicht Gold, was glänzte, aber was soll's? Ich meine, zwei Spiele gewonnen, fürs Viertelfinale qualifiziert und jetzt, Achtung, jetzt sind es halt one and done. Da kann alles passieren oder doch nicht, Anna?
Ja, ich glaube, so diese Ruhe zu haben, sich jetzt schon sicher qualifiziert zu haben, macht vielleicht nochmal was mit diesem Team. Es ist jetzt aber auch tatsächlich ja meiner Einschätzung nach schwerste Gruppengegner am Samstag. Und dadurch, dass man jetzt halt weiß, okay, die Französinnen sind stark, die Engländerinnen, könnte tatsächlich so sein, wie Oliver das gesagt hat, die können sich noch mehr eingrooven, noch mehr reinspielen. Dann sind das beides im Viertelfinale unangenehme Gegner. Sag jetzt einfach mal, dass ich glaube, es wäre ein Ticken einfacher für die Deutschen, wenn sie nicht auf die Französin treffen. Aber es ist auf jeden Fall eine Steigerung notwendig, in jedem Fall. Schon gegen Schweden, um da erfolgreich zu sein, ist eine Steigerung notwendig, im Finale dann erst recht. Christian Wück hat gelobt, dass es ein Sieg der Mentalität war, also dass er sehen konnte, dass seine Mannschaft das auch kann, wenn es technisch nicht auf dem Niveau ist, was er haben möchte, wenn es spielerisch auch nicht auf dem Niveau ist, was er haben möchte, weil einfach viel zu viele Fehler drin waren. Und das kann natürlich auch helfen bei so einem Turnier, dass sich eine Mannschaft dann mehr über den Kampf, mehr über den Zusammenhalt in so ein Turnier reinspielt. Aber ich war schon überrascht, dass dann wieder so Verunsicherung drin war in diesem Spiel und es hätte einfach auch anders noch ausgehen können. Natürlich auch, weil es war Entscheidung gegen das deutsche Team gab, so fair muss man dann natürlich auch sein. Aber wenn da Teams von einem anderen Kaliber kommen, dann werden die Fehler einfach noch gnadenloser ausgenutzt und deshalb ist es wirklich wichtig im Sinne eines erfolgreichen Turniers für die Deutschen, dass dann spielerische Steigerung vor allem reinkommt.
Ja, und das Spiel gegen Schweden ist ja auch jetzt gar nicht so einfach anzugehen. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass sie gar nicht drüber nachdenken, wer da eins und zwei auf der anderen Seite ist, sondern dass sie wirklich jetzt mal vielleicht versuchen, ihre beste Form abzurufen und mal zu zeigen, dass sie tatsächlich mehr können als das, was sie bisher gezeigt haben. Was ja in Ordnung ist, Mannschaften, Turniermannschaften, das kennen wir alle, wenn es dann am Ende funktioniert. Aber ich habe die Schweden gesehen und jetzt nicht nur jetzt bei der EM, beide sind ja nun relativ lang schon in dem Geschäft, Anna, mit Frauenfußball. Das heißt, man kann schon sehen, wo sind Stärken, Schwächen von anderen Teams und gibt es da Entwicklungen. Ich sehe Schweden als eine sehr starke Mannschaft, die natürlich knackbar ist, aber ich halte sie für eines der offensiv besten, eingespieltesten und best choreografierten Teams bei dieser EM. Sie haben zwar immer das gleiche System, aber das musst du erstmal in irgendeiner Weise schaffen, die Räume und diese Lücken und dieses Tempo da rauszunehmen über den rechten Flügel. Wenn sie wollen, können sie das auch über links spielen. Sie haben mit die kopfballstärksten Spielerinnen. Sie haben ein enormes Tempo, das sie in ihrem Spiel haben. Und Polen war jetzt nicht irgendwie einfach nur so ein leicht hinzuspielender Gegner. Die haben ja auch alles gegeben. Das ist das, was mir bei dieser EM wirklich gefällt, ist, dass alle zeigen, dass sie mit Herz, mit einem unglaublichen Einsatz dabei sind. Eines der intensivsten Spiele Portugal-Italien finde ich ein Highlight bisher sogar in diesem Turnier. Also viele, viele, viele ganz besondere Momente und Polen hat eigentlich alles. Schweden hat eigentlich alles und sie haben halt auch noch Champions League-Siegerinnen. Ich bleib dabei. Das heißt, das Match kann zwar verloren werden von Deutschland, aber die Schwedinnen werden da, glaube ich, auch ihren besten Fußball zeigen. Es könnte ein hochinteressantes Spiel werden. Vielleicht wissen wir nach diesem Spiel dann auch ein bisschen mehr einzuordnen, was für die einen und für die anderen möglich ist.
Das glaube ich auch. Also das Spiel wird jetzt auf jeden Fall nochmal eine bessere Einschätzung ermöglichen, weil all das, was du schon genannt hast, Oliver, und was ich bei den Schwedinnen auch noch sehe, ist eben auch diese Eingespieltheit, von der die Spanierinnen profitieren. Also die kennen sich im Großteil einfach schon ewig. Und das ist schwierig wettzumachen. Und bei den Deutschen, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, muss man natürlich immer auch mit bedenken, was für ein Rückschlag schon in der ersten Halbzeit spielt. Dazugekommen ist, dass nämlich jetzt eben eine der stärksten Spiele 100% Quoten, Elfmeterschützin. Also da fehlt jetzt einfach eine sehr, sehr wichtige Person. Und das schon aufzufangen, ist ja auch noch sozusagen eine Aufgabe, die nebenbei erledigt werden muss. Also erfolgreich spielen plus so einen Ausfall aufzufangen. Und deshalb sehe ich jetzt auch so in der Einschätzung, wird dieses Schwedenspiel dann Aufschlüsse geben können, was möglich ist.
Man darf sich halt nur nicht schönreden, alles. Und das tun wir zwar nicht, aber ich glaube auch in der Mannschaft selbst wird das alles kritisch genug gesehen, aber es ist mir ein klein bisschen zu sehr immer noch dieses, ja, ist ja nun, hat ja geklappt und wir sind auch benachteiligt worden und so, die Dänen haben auch nicht mit allen Entscheidungen gut leben können, wenn man das mal so sagen darf. Also da sind wir auch nicht wieder die einzigen, die irgendwie schlecht behandelt werden oder auch nicht die Schiedsrichterin und das ganze Team war schlicht und ergreifend der EM nicht gewachsen. Ansonsten so Ausflüge, Berger, die dann sagt, ja, aus der Sicht von außen sieht es anders aus. Das mag ja sein, aber ich habe ja jetzt keinen Thriller gebucht, wenn ich Deutschland-Fan bin und weißt du, also ich meine, es ist auch kein Schlag den Raab oder irgendwas, wo ich sage, ich zeige jetzt meine ganz großen Kunststückel als Torhüterin. Deswegen, ich hoffe, dass da eine Ruhe reinkommt, weil gegen andere Teams wird man sich das nicht erlauben können. Wir haben jetzt gegen zwei Mannschaften gespielt, bei denen es eine herausragende Spielerin gibt. Die Dänen sind wirklich nicht schlecht gewesen. Also ich will die auch nicht gleichsetzen mit Polen. Aber klar, das ist ein Team, das kann man schlagen. Wir haben in der Breite einfach eine größere Qualität von Spielerinnen als die erste Elf Dänemarks. Aber es ist jetzt so, jetzt kommt ein Kollektiv, das sehr stark ist. Ja. Und deswegen, ab jetzt kommen sowieso nur noch Kollektive, die stark sind, weil zerstrittene Niederländerinnen werden nicht weiterkommen und ich, also deswegen, ab jetzt müssen wir sagen, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir fehlerfrei durch so ein Spiel kommen, um zu zeigen, was danach möglich ist und das muss sich auch die Mannschaft zeigen und wir sind nicht die einzige Mannschaft, die Probleme hat mit Ausfällen, auch vor der EM. Dann muss man eben sehen, dass wenn einer ausfällt, dann muss man vielleicht dafür sorgen, dass man nicht zu abhängig davon ist. So toll auch Wynn natürlich spielen kann. Aber es ist halt trotzdem nur eine Position. Und ich finde, da muss ein bisschen mehr Idee her, spielerische Idee. Und Anna, da suche ich immer noch bei Wück. Und zwar seit er angetreten ist. Ich suche eine spielerische Idee in diesem Spiel.
Ja, es war, glaube ich, vor allem in seinem Fokus erstmal auch dieses, wie moderiere ich den Umbruch, dann hat er ja, auch wenn man es an den Einsatzminuten schon ablesen konnte, aber er hat ja auch sich bewusst Zeit gelassen zu sagen, so und das ist meine Stammelf und es befindet sich, glaube ich, auch tatsächlich einfach noch viel in der Entwicklung. Was er aber schon gesagt hat, ist, dass ihm zum Beispiel dieses eins gegen eins, also die Spielerin in direkte Duelle zu schicken, dass er das schon erwartet und dass das was ist, was ihm wichtig ist. Also er möchte, dass dieses Team auf dem Niveau das auch in einem gewissen Risiko eingehen kann. Aber woran er natürlich nicht gedacht hat, ist dieses Risiko, was an Katrin Berger als Torhüterin im 1 gegen 1 angeht.
Das ist ihm, glaube ich, dann als das hat er gemeint. Jetzt wissen wir es an. Genau, sie setzt ja nur um. Ja, aber natürlich, aber ich meine, das ist genau das Problem. 1 gegen 1 schaue ich mir gerne an. Ja, da haben wir auch Spielerinnen, die können das, obwohl sie es halt selten zeigen, finde ich tatsächlich. Das Problem ist nur, da müssen andere eben auch dafür sorgen, wenn 1 gegen 1 schief geht. Da muss was dann an Absicherung stattfinden. Und ich habe immer so den Eindruck, wir sind ein bisschen hurramäßig manchmal unterwegs. Und so die ganz letzte Struktur, also völlig richtig, er braucht seine Zeit und er ändert sehr, sehr viel ja auch. Aber so die letzte Struktur, wo wirklich du genau weißt, macht ihr da vorne, wir sind da. So ein bisschen, das fehlt mir. Das muss kommen und das muss vor allem gegen Schweden kommen, weil die werden auch 1-gegen-1 Situation haben. Und mit deren Tempo rückt den Kanarit über die rechte Seite. Bin gespannt, wie die gestellt werden soll und viele andere mehr. Sie haben nicht nur Blackstenius, sie haben eine ganze Menge. Dann kommt die Hutig rein, die lange verletzt war und auf einmal schießt die auch noch ein Tor. Also ja. Schweden, sage ich nur, echt, die haben mich wirklich sehr überzeugt in dem Spiel und so einfach war es nicht gegen die Polen, weil die wirklich mit allem gekämpft haben, was sie hatten. Und auch besser waren als im Spiel gegen Deutschland, wo sie ja auch schon unangenehm und lästig gewesen sind.
Oliver, hat uns jetzt allen Lust gemacht, die Anna sowieso. Samstag, 21 Uhr, Schweden gegen Deutschland. Ich gehe fast davon aus, dass dann im öffentlich-rechtlichen TV die 10 Millionen Marke an Zuschauern fallen wird. Danke, Anna. Danke, Oliver. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 717.
Hallo, hier spricht Robert Weber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 717, weiter geht es und es geht weiter mit dem Motorsport zunächst mal, aber ich wage gar nicht nur zu sagen. Es geht weiter mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, mit nur Heinrich, aber manchmal reicht es ja auch, zumindest wenn es jetzt Thema Formel E geht.
Aber ich sehe gerade, der große Eddie Milke ist auch dabei. Grüß dich, Eddie.
Ich entschuldige die Verspätung, aber ich musste ein Einparkproblem am Sachsenring lösen.
Das klingt wild. Weil Eddie im letzten Jahr ja 250.000 Besucher dort waren, die alle mit dem Auto gekommen sind. Ist schon klar, dass du deinem... Ich dachte, du würdest mit dem Motorrad hinfahren.
Nee, das ist mir dann anhand der Kleidung, die ich am Wochenende benötige, dann doch ein bisschen weit mit dem Teichrucksack.
Okay, gut. Alles klar. Dazu kommen wir gleich. Wir schauen aber auf das Wochenende zurück. Die DTM war zu Gast am Norrisring. Wir haben es ja letzte Woche ausführlich vorbesprochen. Und The Voice, du hast mir dann eine kleine Aufstellung geschickt. Tu Felix Austria, möchte ich sagen. Also Luke Auer scheint mir ein Platzfahrer geworden zu sein. Aber Thomas Breining hat ein überragendes Wochenende hingelegt, The Voice.
Das kann man sagen, wobei wir wissen, dass der Norrisring auf dem Stadtkurs im fränkischen Monaco, also das alte Reichsparteitags, einer der absoluten Klassiker im Kalender, das deutsche Monaco, für den Porsche mit seinem Antrieb durchaus geeignet ist. Wir wissen, dass da bei Rausbeschleunigen es durchaus große Traktionsvorteile gibt für den Porsche. Unser Thomas hat das tatsächlich perfekt umgesetzt mit Platz 2 am Samstag und dem Sieg am Sonntag. Dann vor allem nach einem fantastischen, wirklich brillanten Duell von beiden Teilnehmern gegen Jake Atkin, den Kurzzeit-Formel-1-Fahrer, der nun seit Jahren im Ferrari für Emil Frey Racing in der DTM dabei ist, auch schon viel DTM-Rennen gewonnen hat. Das war Spitze auf Knopf, die haben sich aber gerade immer den notwendigen Raum gelassen und das war eine absolute Werbung für die DTM und für den Motorsport.
Eddie, hake bitte ein und geh dann ja vielleicht auch auf Abt, weil für Abt ist es ja nicht gut gelaufen im Heimrennen.
Nee, für Abt ist es überhaupt nicht gut gelaufen, aber das war wieder typisch Norrisring und ich kann das, was Stefan sagt, nur bestätigen. Es war ein Riesenspaß, das zu kommentieren. Jack Aitken, der Formel 1-erfahrene Ferrari-Fahrer, Ja, und dann Thomas Breining, der wird langsam aber sicher zum Mr. Norrisring, denn das ist aber bereits sein dritter Sieg am Norrisring in seiner Karriere. Großer Sport, und vor allen Dingen großer Sport, dass Thomas Breining dadurch die Meisterschaft wieder so richtig zusammengeführt hat und richtig spannend gemacht hat. Also die ersten fünf sind so eng beieinander, dass ich mich jetzt schon wieder aufs nächste Rennen am Nürburgring freue.
Das ist, was wir vielleicht auch ganz kurz noch kurz sagen sollten, Eddie, das gilt jetzt für den Sachsenring am Wochenende ja auch. Auch dort werden wir Hunderttausende von Fans haben, wahrscheinlich noch euer Zuschauerrekord. Es bleibt zu bilanzieren, dass nach der Corona-Zeit die Fans den Weg zu den Rennstrecken finden, ob auf zwei oder vier Rädern. Wir haben es bei einem 24-Stunden-Rennen gesehen, sowohl am Nürburgring wie auch in Spa, wie auch in Le Mans. Wir haben es am Norrisring jetzt gesehen mit diesen Zehntausenden von begeisterten Fans, mit dieser tollen Atmosphäre. Und der Sachsenring auch, das ist ein positives Zeichen, nachdem er doch immer wieder ordentlich kritisiert wird. Vor allem interessanterweise von der Nürnberger Presse.
Ja, das ist richtig, aber es waren 112.000 Zuschauer da und das war eine fantastische Atmosphäre. Im Übrigen auch mit dem Brückenschlag, den der ADAC sehr gut gelungen ist. Paul Espargaro hat mit seiner KTM RC16 mit dem MotoGP-Motorrad nämlich mal eben kurz ein paar Demo-Runden gedreht. Und da standen den Herren Breining und Co. aus der DTM wirklich die Münder offen, weil Paul Espargaro ist 330 gefahren und das auch nur deshalb, weil das Getriebe zu kurz übersetzt war. Also der ist im sechsten Gang volles Rohr in den Begrenzer gefahren. Ja, und die MotoGP noch nicht kannten, die kennen es und am Norrisring waren, die kennen es spätestens jetzt und die waren allesamt begeistert. Also da hat auch die MotoGP am Norrisring ein paar neue Fans gefunden.
Aber Eddie, nur ganz kurz, also wenn der 330 fährt, auf der Geraden, okay, das kriegen die Autos in der DTM nicht hin. In der Kurve allerdings hätten die Autos einen Vorteil. Wurde da die Rundenzeit genommen? Wie steigt da wie schaut da der Vergleich MotoGP-Fahrer gegen DTM-Fahrer aus?
Nein, die Rundenzeiten wurden natürlich nicht genommen, weil das wäre viel zu gefährlich mit den Bodenwellen, wenn Paul Espargaro da ans Limit gegangen wäre. Das würde auch keinen Sinn machen, auch wenn der Norrisring ja eine große Motorrad-Historie hat. Ich sag nur Herkules und Zündapp, die kamen ja mal alle aus Nürnberg. Nein, Rundenzeiten wurden nicht genommen, aber zum Vergleich, an der Stelle, an der Paul Espargaro, wie gesagt, nur weil das Motorrad zu kurz übersetzt war, sonst wäre es vielleicht noch ein bisschen schneller gegangen, 330 gefahren ist. An der Stelle war das schnellste DTM-Auto 258 km/h schnell. Also das zeigt schon so ein bisschen die Unterschiede.
Unglaublich. Und Eddie hat es angesprochen, The Voice, wir sind bei der Hälfte der Meisterschaft angekommen und die Top 5, Lukas Auer, Thomas Breining, Jordan Pepper, Jack Aitken und Mauro Engi sind nicht mal 10 Punkte voneinander entfernt. Wir machen das jetzt hier in dieser fantastischen Runde auch schon ein paar Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, wann es so eng gewesen ist. Ist das die Balance of Performance, die wir hier oft ansprechen, die eben so ein spannendes Meisterschaftsrennen auch möglich macht?
Ist es auch das Niveau, also Balance of Performance ein Teil davon, die ist ganz gelungen, haben wir letztes Jahr schon mal gelobt, obwohl es nach wie vor Diskussionen gibt, haben wir gerade bei den Hypercars rund um Le Mans ja auch, die gemerkt haben, dass das da dort in der Langstrecke nicht so gut funktioniert wie in der Sprintrennserie DTM. Keine Frage, es hat funktioniert, aber du kannst es natürlich allen recht machen, dass es immer um eine so Ausbalancierung Diskussionen geben wird und vor allem natürlich von denen, die sich schlecht behandelt fühlen. Das ist auch klar. Man muss diesmal sagen, dass BMW am Norrisring auch konzeptbedingt durch den langen Radstand des BMW nicht so gut ausgesehen hat. Wenn René Rast so Probleme hat, der Serienchampion der DTM, dann ist klar, es gibt Probleme. Es ist allerdings der Norrisring auch die für BMW zwar nächste Rennstrecke zum Mutterhaus in München, aber es ist auch im gesamten Kalender die schlechteste Rennstrecke. Insofern ist das immer natürlich auch streckenspezifisch. Klar ist aber auch, dass bei BMW, bei Schubert-Teams nicht alles perfekt rund läuft. Man sieht es an vielen kleinen Details. Und wenn es das nicht tut, dann hast du ein Riesenproblem in der DTM. Das Niveau ist inzwischen im dritten Jahr, seitdem der ADAC das jetzt von Gerhard Berger übernommen hat, nochmal gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Und was auch wirklich sehr erfreulich ist, sind die Fortschritte, muss man sagen, bei Ford, Eddie, oder?
Absolut, Arjun Maini auf der vierten Position, das ist schon ein großes Kino, also wenn der Ford hält, Fabio Scherer, der Schweizer hat ja leider ein Rad verloren, dann ist er auf jeden Fall schnell und wo es geradeaus geht, wo es auf Topspeed ankommt, ist der Ford schon mal eine Macht, dazu kommt natürlich auch noch, wie er klingt, Aber diese Nuancen, die Stefan angesprochen hat, die möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen, nämlich das Beispiel der verschiedenen Lamborghini-Fahrzeuge. Wir haben ja fünf, die zwei Ab-Lamborghinis, Maximilian Paul als Solokünstler, der junge Dresdner, und eben die beiden Grasser-Lamborghinis. Und was Detailarbeit in der DTM ausmacht, sieht man, wenn man einfach mal die Performance der beiden Ab-Lamborghinis, also Niki Thiem und Mirko Bortolotti, der Titelverteidiger, mit Jordan Pepper zum Beispiel aus dem Grasser-Hause vergleicht. Der hat am Samstag sein erstes DTM-Rennen gewonnen, der Südafrikaner. Da sieht man wirklich mal, was diese Detailarbeit ausmacht und dass es da um Nuancen nur geht. Ne? Und es ist nicht in Stein gemeißelt, dass die Äbten ja auch noch in dieser Saison wieder zurück an die Spitze kommen. Also das könnte durchaus passieren, dass da beim nächsten Rennen am Nürburgring schon wieder ein ganz anderes Kräfteverhältnis herrscht.
Jetzt hat uns Eddie eine Vorlage geliefert, wie einfach nur er es kann und du natürlich auch, der Voice. Aber in Stein gemeißelt scheint doch zu sein, dass Marc Marquez an diesem Wochenende, Eddie, ich sehe mal, er hat sechsmal das Maximum erreicht. In dieser Saison schon, nämlich dass er Sprint und Rennen gewonnen hat. Jetzt kommt er zum Sachsenrennen, wo er im letzten Jahr, wenn ich das richtig recherchiert habe, erstmals ein Rennen nicht gewonnen hat. Aber es kann und es wird kein Weg an Marc Marquez vorbeiführen oder am Sachsenring, Eddie.
Das haben wir letztendlich vor Austin in Texas auch gesagt und dann kam es dann nach seinem Sturz doch ganz anders. Marc Marquez, ja, ist der King of the Ring hier. Der hat ja in jeder Klasse hier gewonnen und unglaubliche Serien hingelegt, wie sonst nur Giacomo Agostini in der Historie mal bei einem Rennen, nämlich in Finnland. Marc Marquez ist der Favorit, natürlich, aber der Wetterbericht ist durchwachsen, was alles passieren kann. Ich habe deshalb das Beispiel aus dem Texas gesagt, das kann auch Marc Marquez mal passieren. Es hat nämlich auch schon Jahre gegeben, wo er hier mit der Honda fünfmal an einem Wochenende gestürzt ist. Also das sieht nach einer sicheren Nummer aus für Marc, aber MotoGP ist auch manchmal eine Wundertüte. Man weiß nie so genau, was passieren kann. Im Übrigen noch eine Zahl, die bemerkenswert ist. Marc Marquez wird am Sonntag sein 200. MotoGP-Rennen fahren. Und der kleine Bruder von ihm, sein ärgster Verfolger in der WM-Tabelle, Alex Marquez, der hat auch ein kleines Jubiläum. Der fährt nämlich sein 100. Rennen. Also was die Zahlen und die Statistiken angeht, ist alles angerichtet. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.
Ja. Und einer, der noch nicht dabei sein wird, der Voice, ist Jorge Martin, der die Aprilia schon testet, der in Brünn zurückkommen möchte. Wird der, denkst du, sehr vermisst? Oder ist im Moment alles toll in der MotoGP? Eben dadurch, dass Marc Marquez wieder ja als strahlende Figur vorangeht.
Ich glaube, dass er schon vermisst wird, weil der amtierende Weltmeister gehört eigentlich immer dazu im Starterfeld. Klar ist aber auch, dass die Probleme vor allem abseits der Strecke momentan für ordentlich Diskussionsstoff sorgen, denn Aprilia beharrt nach wie vor auf ihrer Meinung, dass sie rechtlich einen bindenden Vertrag für Jorge Martin für 2026 haben. Martins Management besteht darauf, dass sie eine Ausstiegsklausel ziehen können, dass sie gegriffen hat jetzt und dass deswegen er Free Agent ist für nächstes Jahr. Damit also Honda zum Beispiel sich um ihn kümmern kann und Vertragsverhandlungen einleitet. Das ist momentan ein Problem. Ob er sich damit auf Dauer so einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht. Da bin ich auch nicht gut genug dabei. Ich weiß nicht genau, wie diese Klausel formuliert ist. Klar ist aber auch, dass natürlich Interpretationsspielraum ist. Und am Ende haben beide einen Schaden davon getragen. So sehe ich das, Eddie. Nämlich für Jorge Martins Ruf war das nicht so optimal, nachdem er bisher ja kaum Rennen fahren konnte aufgrund der Verletzung auf der Aprilia, jetzt aber schon im Grunde dem Team, das sich so bemüht hat, wirklich auch ordentlich Summen zu investieren, um dem Weltmeister dann für 2025 eine gemähte Wiese und ein gute Arbeitsbedingungen zu garantieren. Aber dieses Vertrauen dann nicht so durchbrochen hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Und Aprilia hat natürlich klar auch einen Verlust, auch wenn jetzt Bezzecchi sich als Teamleader in den letzten Rennen sehr stabilisiert hat und auch zeigt, zu was die Aprilia wirklich fähig ist. Aber im Grunde ist das eine Lose-Lose-Situation, oder?
definitiv, das kann man so sagen, beschädigt den Sport, beschädigt das Image von Jorge Martin. Ich bin voll und ganz auf der Seite von Aprilia, weil die können schließlich nichts dafür, dass sich Jorge Martin verletzt hat. Noch dazu, dass er sich seine letzte Verletzung beim Pitpipe-Training irgendwo auf der Kartbahn in Spanien zugezogen hat. Also Aprilia kann da nichts für. Und ja, die Klausel gibt es. Albert Varela, der Manager von Jorge Martin, ist einer der gewieftesten Juristen im Fahrerlager. Ja, die Klausel gibt es, aber was soll man als Mechaniker denken, wenn dann Jorge Martin vielleicht beim nächsten Rennen in Brünn wieder antritt, wenn man dann vorher in den Zeitungen gelesen hat, oh, der will gar nicht mehr Aprilia fahren, der hat keinen Bock auf uns, der will lieber die Millionen von Honda kassieren. Also was sollen die sagen? Und ich glaube, dass Jorge Martin sich dann nachhaltig mit beschädigt hat.
Eine Geschichte noch, im letzten Jahr war Stefan Bradl noch dabei, Eddie. Jetzt gibt's halt keinen Deutschen, der an diesem Wochenende zu sehen sein wird. Sehe ich das also in den großen Klassen. Gibt's irgendwo Licht am Horizont für die deutschen MotoGP-Fans, dass vielleicht in der Moto 3 jemand einsteigt in den Moto 2?
Also es gibt Hoffnung und es gibt im European Northern Talent Cup einige Talente. Finn Kratochwil, Anina Urlas, um die mal zu nennen. Also es gibt mutmachende Dinge. Da muss man aber noch ein bisschen Geduld haben und das wird noch ein paar Jahre dauern.
Okay, Eddie, dann war's das für dich. Ich weiß, du bist ein viel gefragter Mann. Ich danke dir ganz herzlich. The Voice, bevor wir eine Pause machen. Danke dir, Eddie.
Alles klar. Danke euch.
Danke. The Voice, dein Wochenende, deine nächsten Tage werden in Berlin stattfinden. Und du warst schon in Berlin, Tempelhof, Formel E. Was kannst du uns sagen? Wie kannst du uns Mut machen? Und wie wichtig ist der Wetterbericht?
Ja, der Wetterbericht ist ähnlich wie am Sachsenring. Und deswegen besondere Grüße auch zur zweiten ADAC-Veranstaltung an diesem Wochenende. Also in Richtung der MotoGP, Moto2, Moto3. Auch dort werden wir spektakuläre Rennen auf dem Sachsenring sicherlich sehen. Im Übrigen ja auch ein Kulturevent, und das soll ja auch sogar Teil des Kulturerbes werden. Da ist tatsächlich am Sachsenring ein entsprechender Antrag eingereicht worden, den ich da sofort unterstützen würde. Die Formel E in diesem Jahr 2 Monate später als ihre Traditionstermin. Es ist ja schon ein Jahrzehnt, dass die Formel E in der deutschen Hauptstadt fährt. Im Übrigen Berlin-Tempelhof, der einzige Platz oder Berlin, der einzige Ort, die einzige Stadt, die von Anfang an seit Gründung der Formel E, der elektrischen Formel 1, tatsächlich mit im Kalender ist. Alle anderen Metropolen, Weltmetropolen, wurden immer turnusmäßig gewechselt. Nur Berlin ist der einzige Fixpunkt. Und in Tempelhof haben wir da auch ein fantastisches Gelände für. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Aufbauarbeiten sind seit Wochen im Gang. Es ist im Grunde alles vorbereitet, auch nicht nur logistisch, sondern auch sportlich und technisch. 2 Monate später bedeutet aber auch als im vergangenen Jahr, dass wir jetzt schon an den Ende der Formel E-Saison kommen und in Richtung Titelvergabe, Meisterschaftsentscheidungen kommen. Und da müssen wir sagen, Berlin, in den letzten Jahren ja für Porsche und für deutsche Teams, auch für die Äbte, als die in der Formel E gefahren sind, mit Unterstützung von Audi, immer auch eine Reise wert. Und Erfolgsgarant. In diesem Jahr sieht es tatsächlich für Pascal Wehrlein, für Porsche nicht ganz so toll an. Zwar liegt er auf Platz 2 in der Gesamtwertung, ist mehrfach in dieser Saison 2025 aber unschuldig in Unfälle verwickelt worden. Es ist eine etwas härtere Gangart in diesem Jahr, weil der Wettbewerb sich noch einmal intensiviert hat. Es wird noch mehr Manpower reingeworfen, noch mehr Engineering, noch mehr Geld. Und insofern schenken die sich jetzt gar nichts mehr. Es gab eine Menge diskussionswürdige Unfälle, bei der wir nach Betrachtung danach dieser Saison wahrscheinlich mit den Verantwortlichen mal intensiv reden sollten. Klar ist, dass da einiges deutlich über der Grenze war. Und Pascal Wehrlein war da mehrfach Opfer. Er ist Tabellenzweiter, aber hat einen deutlichen Rückstand. Und man muss sagen, verdientermaßen ist jetzt aufgrund seiner konstant tollen Leistung Olli Rowlands eindeutig der Favorit. Wenn es gut für ihn an diesem Wochenende läuft, es ist ein Doubleheader. Wir haben am Samstag Qualifying und Rennen und am Sonntag auch. Für beides gibt es auch Punkte. Also eventuell könnte tatsächlich der Brite Oliver Rowland im Nissan sich am Sonntag schon zum Meister küren, zum Formel E-Champion-Weltmeister 2025. Nissan ist auch in der Herstellerwertung klar vorne, aber da sind es nur 4 Punkte. Also da kann Porsche durchaus noch was umdrehen mit Starfahrer und dem amtierenden Titelverteidiger Pascal Wehrlein und mit Antonio Felix da Costa, den wir ja noch aus der DTM kennen, der Portugiese, der den zweiten Werks Porsche fährt. Wir haben wieder eine tolle Piste. Wir haben sicherlich Menge großartige Unterhaltung und hoffen jetzt, du hast gerade schon in der Anmoderation darauf hingewiesen, ein bisschen auch auf Unterstützung vom Wettergott. Es soll ein bisschen regnen, aber nach aktuellem Stand nur in der Nacht, jeweils von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
Auffrischende Feuchtigkeit nennt das Obelix, ich glaube, bei Asterix und die Normannen. Wenn die über Nacht kommt, dann ist alles gut. In Silverstone gab es viel auffrischende Feuchtigkeit, was aber nicht das Nummer 1 Thema in der Formel 1 dieser Tage ist. Darüber sprechen wir gleich mit der Voice und mit Stefan Ehlen nach einer kurzen Pause.
Hallo, hier ist Herr Roskopf, Tischtennis-Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Formel 1 ist das nächste Thema, der Big Show 717. Und da ist tatsächlich einiges im Umbruch. Und zu uns gestoßen ist vom Formel1.de Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
Hallo, servus.
Ich habe vor ein paar Wochen, bin ich mal zu Hause gelegen und wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll und habe die letzte Staffel Drive to Survive begonnen. Und da geht es eben um diese Geschichte Christian Horner mit der mit dieser Untersuchung, die Red Bull Racing eingeführt hat, die dann zum Schluss gekommen ist, wenn ich das richtig verstehe. Christian Horner hat sich unter Anführungszeichen nichts zu Schulden kommen lassen. Und da dachte ich, die Sache ruht jetzt, was ich komisch fand, aber okay, die ruht halt oder die Sache ist ausgesessen. Und dann kommt am Mittwoch plötzlich die, also am gestrigen Mittwoch, Stefan, hin kommt die Mitteilung, Christian Horner wird verabschiedet sich nicht selbst, sondern wird verabschiedet von Red Bull Racing. Das ist jetzt circa 24 Stunden her. Weiß man schon, warum?
Ja, es gibt wahrscheinlich nicht den einen Grund, der dazu geführt hat, dass Horner jetzt gehen musste, sondern es ist wahrscheinlich vielleicht eine Verkettung, aber es sind zumindest mehrere Faktoren und die gehen schon ein bisschen in die Vergangenheit zurück und wahrscheinlich auch vor die Horner-Affäre. Also was du da gerade geschildert hast, dieses ungebührliche Verhalten seinerseits gegenüber einer Mitarbeiterin. Also im Prinzip geht es darauf zurück, dass Dietrich Mateschitz ja vor ein paar Jahren gestorben ist und dann so eine Art Machtvakuum im Red Bull-Konzern entstanden ist. Also Mateschitz, der hatte bis dahin alles koordiniert, der hatte alles in der Hand. Und danach begann, wie so oft, so ein bisschen ein Gerangel. Ja, wer positioniert sich wie? Wer kann vielleicht sich jetzt irgendwo rein positionieren in eine Situation, wo er profitiert, was es vorher nicht gab, was vorher nicht möglich war, als Mateschitz noch lebte. Und da hat Horner wohl angefangen, sehr viel Politik zu machen. Und das hat angefangen, auch das Team ein bisschen zu spalten in zwei Lager. Nämlich das eine Lager Horner und das andere Lager war dann die Österreich-Connection rund um Helmut Marko. Und dann kam die Horner-Affäre und dann muss man auch konstatieren, 2024 ist Verstappen zwar nochmal Weltmeister geworden, aber Red Bull hat angefangen abzustürzen. War dann am Ende nur Dritter in der Weltmeisterschaft, dann gab es Probleme mit Sergio Perez, da hat man zuerst den Vertrag verlängert, wo sich jeder gefragt hat, warum zur Hölle verlängern die den Vertrag vorzeitig in der Sommerpause, vor der Sommerpause, wo Perez angefangen hat, überhaupt keine Leistung mehr zu bringen. Dann ist Perez rausgeschmissen worden, man hat Liam Lawson geholt, Liam Lawson nach 2 Rennen wieder rausgeworfen, Yuki Tsunoda geholt, der auch keine Punkte einfährt und inzwischen ist Red Bull halt nur noch vierte Kraft und jedes Wochenende wird im TV zu hören sein, wie Max Verstappen über das unfahrbare Auto schimpft. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass inzwischen mehr und mehr Spekulationen laut werden, dass Verstappen vielleicht auch gehen könnte. Dass er sagt, hey, das taugt mir nicht mehr so, das passt mir nicht mehr so, ich will ein Siegerauto haben, Red Bull gibt ihm keins. Das große Fragezeichen ist, wie nächstes Jahr weitergeht. Neues Motorenreglement. Red Bull baut erstmals zusammen mit Ford einen eigenen Formel-1-Antrieb. Und das steht völlig in den Sternen, wie das läuft. Und tja, die Summe dieser ganzen Kleinigkeiten, die ich gerade geschildert habe, die ist es wahrscheinlich, wo Red Bull dann irgendwann mal gesagt hat, also so ganz zufrieden sind wir nimmer, wie das gerade aktuell läuft. Und wir müssen da, glaube ich, eine Änderung herbeiführen. So interpretiere ich die ganze Situation, dass man sich jetzt gesagt hat, mit Horner sind wir an einen Punkt gekommen, der taugt uns nicht mehr. Aus welchem speziellen Grund der Auslöser gewesen sein könnte, das weiß ich nicht. Aber man hat jetzt gesagt, man braucht einen Wechsel.
Und nach 20 Jahren hat natürlich der Horner ein gewisses Profil. Und wenn man jetzt dann sieht, dass Laurent Mekies es übernimmt von Racing Bulls, dann denke ich mir, also bin ich gespannt. Die Fußstapfen sind sehr groß. Ob er die füllen kann, so schnell wahrscheinlich nicht.
Für mich...
Ja, Wunder gehen in der Formel 1 nicht von heute auf morgen, das ist auch klar. Aber wir haben ja auch zum Beispiel bei Haas gesehen, dass tatsächlich da ein Teamchefwechsel weg von Günther Steiner durchaus auch was bringen kann. Aber die Probleme von Red Bull sind schon sehr, sehr vielschichtig. Denn es sind doch wesentliche Leute gegangen. Über Star-Designer Adrian Newey haben wir schon gesprochen, der tatsächlich lange Zeit ja auch ein Freund war von Christian Horner und sich mit ihm dann verkracht hat. Eine Menge andere der wichtigen Leute, die eigentlich für den Erfolg tatsächlich an der Strecke vor Ort zuständig waren, sind auch gegangen. Also es gab einen Aderlass, das hängt auch ein bisschen mit dem Finanzdeckel zusammen, dass man so Stargagen so vielen Leuten nicht mehr zahlen kann. Aber klar ist, dass da jetzt ein Neustart notwendig ist und das wird so schnell nicht passieren. Aber er hat sich in der letzten Zeit, glaube ich, auch nicht nur durch die von Stefan beschriebenen Probleme bisschen verletzlich und angreifbar gemacht. Er ist auch einer, der immer sehr stark und klar sich positioniert hat und auch immer wieder Streit gesucht hat mit anderen. Also der Zwist, der Dauerzwist mit Toto Wolff ist bekannt. Auch mit Zac Brown gab es zwischen Zac Brown, dem Amerikaner, dem Boss von McLaren und eben von Christian Horner immer wieder teilweise hitzige, böse Wortgefechte. Er hat sich tatsächlich immer wieder im Ellenbogen gezeigt. Er wurde immer mächtiger, auch weil er innerhalb des Teams tatsächlich sich dann für die gesamte Technik auch noch verantwortlich fühlte, für das Marketing. Und jetzt muss er halt gehen. Im Grunde muss ich sagen, ist es jetzt ein Neustart nach einer Notbremsung. Und wir haben es über einige Monate, das weiß der Stefan auch im Fahrerlager schon viele Gerüchte gehört. Da wurde auch schon mal diskutiert, dass Ferrari vielleicht einen Platz für Christian Horner hätte. Diese Gerüchte kommen nur dann auf, wenn auch ein bisschen was dran ist. Und im Grunde bei Horners Rauswurf überrascht mich nur der Zeitpunkt, oder Stefan?
Ja, also man hat, glaube ich, schon so ein bisschen gespürt immer, dass da irgendwas am Köcheln ist. Und es war ja auch kein Geheimnis, dass Helmut Marko und Christian Horner da ja an der Front gestanden sind sozusagen. Also die zwei sind sich nicht grün, aber es war so eine Zwangsbeziehung, die sie halt geführt haben bei Red Bull. Und man hatte dann offiziell auch das Kriegsbeil mal begraben, zum Wohle der Ergebnisse, zum Wohle des Teams. Aber man sieht jetzt halt einfach, der Laden fällt auseinander. Du hast gesagt, gerade eben auch schon, die wichtigen Personen sind gegangen. Der Erfolg bleibt aus, dass man dann irgendwann reagieren muss. Das ist völlig klar. Und auch die Geschichte zeigt, nichts ist für ewig, schon gar nicht im Sport, schon gar nicht im Motorsport. Das ist nur normal, dass irgendwann halt auch mal andere Marken dann vorne dabei sind. Aber oft ist dann halt so, dass dann einer halt ja auch irgendwo dann der Sündenbock sein muss sozusagen. Irgendeinen Schuldigen muss es immer geben. Und das ist jetzt vielleicht halt auch Christian Horner. Aber das hat Red Bull betont. Also es war jetzt kein Rauswurf, wo man gesagt hat, tschüss, danke, servus, sondern man hat wirklich auch betont, hey, der hat Großes geleistet für das Team. Der hat dieses Team als Teamchef, damals als jüngster Teamchef in der Formel 1 überhaupt in die Formel 1 gebracht. Man hat ja Jaguar übernommen damals und Christian Horner ist es zu verdanken, dass die Erfolge so gekommen sind, wie sie gekommen sind, weil er hat Newey geholt von McLaren, unter anderem. Er hat Sebastian Vettel geholt. Und ja, jetzt ist es halt auch so, zu seiner Geschichte gehört auch, dass er es halt immer mittun darf. Und das hat Red Bull, wie gesagt, gestern bestätigt.
So, mein erster Gedanke war, und da habe ich die Situation komplett falsch gelesen, The Voice, dass Max Verstappen jetzt ganz sicher weg ist. Aber dann habe ich ein bisschen nachgelesen, denke mal, Moment, Max Verstappen war ja eigentlich eher in der Österreicher Fraktion. Mhm. Welche Aussicht? Man kann natürlich nur spekulieren zu diesem Zeitpunkt. Aber Verstappen ist, ich hoffe, da gibt es keine zwei Meinungen, der beste Fahrer im Feld, und zwar mit großem Abstand, weil wenn man sieht, was Yuki Tsunoda mit dem gleichen Auto macht, dann kann es ja keine zwei Meinungen geben. Aber hat Toto Wolff schon angerufen bei Max? Gestern Abend noch, der Voice, was denkst du?
Ja, die sind sowieso dauernd im Gespräch. Klar ist aber, dass wahrscheinlich auch dieser Mitgrund für die Entscheidung ist, der Red Bull GmbH, der Mutterfirma, dass man darauf hofft, mit dieser Entscheidung der Trennung von Christian Horner,
eben Formel-1-Weltmeister Max Verstappen dem Team erhalten zu können, dass der jetzt sagt, okay, wenn das jetzt so ist, dann ist es vielleicht doch eine Option, wenn da große Veränderungen jetzt anstehen. Aber die Frage ist, ob dieses Kalkül aufgeht. Ich denke aber, das war mit einer der Überlegungen, denn klar ist, es wurde auch deutlich, der 5. Platz ist in Silverstone. Max hat da auch keine Hehl draus gemacht, dass er hinterher gesagt hat, ich denke jetzt nicht mehr an die Fahrer-WM in diesem Jahr, an den 5. möglichen Titel in Folge. Das Thema ist durch, das ist vorbei. Und deswegen vielleicht jetzt diese sofortige Entlassung des kriselnden Teams, um auch dem Max zu zeigen, es bewegt sich hier was, bleibt doch da. Wir haben jetzt diese Wünsche, die auch vor allem eben von der Verstappen-Fraktion seit Monaten eingefordert sind. Im Grunde seit 1,5 Jahren, seitdem es wirklich diesen großen Ärger gab. Dem sind wir jetzt, haben wir Folge geleistet. Die Frage wird sein, ob Laurent Mekies tatsächlich der richtige Mann ist. Das kann ich aber gar nicht beurteilen. Er hat bisher den Zweitrennstall Racing Bull zusammen mit Peter Bayer gut geführt. Die haben in diesem Jahr ein gutes, solides Auto gebaut, haben eine Menge Punkte schon geholt. Aber es ist, wie Stefan sagt, natürlich jetzt ein überlanger Schatten für den Franzosen, der mit 48 ja auch noch nicht der Älteste ist, aber eben Erfahrung von Ferrari hat. Man wird mal sehen, wie das funktioniert und ob sich nach einigem Ruckeln tatsächlich jetzt hier ein bisschen in Ruhe reinkommt und Vertrauen wieder aufgebaut werden kann, auch eben zwischen Max und dem Team, Vertrauen, das verloren gegangen ist.
Und dabei wollten wir heute Stefan Edel doch eigentlich Nico Hülkenberg feiern. Ja. Also ich habe selten mit jemandem so mitgefiebert, ohne ihn persönlich zu kennen, aber ich dachte schon, oh, der Start war schon gigantisch und dann ist er das Rennen so schlau gefahren und offenbar scheint der Sauber mittlerweile ein komplett respektables Auto zu sein. Also Chapeau, Nico Hülkenberg, endlich das erste Podium. Und so schlecht ist die Kiste gar nicht. Oder waren das nur die Umstände mit Regen? Kommt Silverstone vielleicht da auch ein kleines bisschen dem Sauber entgegen? Ich habe mich extrem gefreut, Stefan Hill.
Ja, ich glaube, das ganze Fahrerlager hat sich gefreut. Es sah bei der Siegerehrung nicht so aus, weil ich glaube, Oscar Piastri, der hing seinen eigenen Gedanken nach. Ja, und Lando Norris, der hat auf Wolke 7 geschwebt. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass jeder dem Hülkenberg gegönnt hat, dass das passiert ist, was passiert ist. Weil man darf ja auch nicht vergessen, der Hülkenberg war zwischendurch mal raus aus der Formel 1, dann kam er zurück als Ersatzfahrer, hat sich da nicht so schlecht verkauft und er hat eigentlich immer bewiesen bisher, dass er ein patenter Kerl ist, der aber halt das Material nicht unbedingt hatte. Und im entscheidenden Moment, da hat ihm oft auch dann das Glück gefehlt. Und jetzt muss man sagen, in Silverstone, da hat einfach alles gepasst. Da gab es ein Rennen, in dem man sehr viel falsch machen konnte, das aber diejenigen belohnt hat, die alles richtig gemacht haben. Und Hülkenberg hat alles richtig gemacht. Und der Sauber ist besser geworden. Das kann man, glaube ich, sagen nach den jüngsten technischen Updates. Der Sauber ist jetzt ein Fahrzeug, mit dem kann man schon am hinteren Ende in die Top 10 fahren und Punkte holen. Das ist wahrscheinlich so der Bereich, wo der Sauber aktuell steht. Dass er aufs Podium gefahren ist, das war, glaube ich, eher dem Wetter geschuldet und den Umständen, die Hülkenberg wirklich 1A gelöst hat. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ist völlig in Ordnung. Aber daraus darf man jetzt, glaube ich, nicht ableiten, dass der Hülkenberg jetzt regelmäßig in die Top 5 oder gar aufs Podium fährt. Aber es ist mal ein Fingerzeig, auch von Sauber-Audi, dass man da was in die richtige Richtung tut. Und das ist natürlich super für alle Beteiligten, super für den Hülkenberg, super für den Jonathan Wheatley, den neuen Teamchef. Und super natürlich auch für Audi, die jetzt auch mal sagen können, quasi, hey, jetzt schaut mal her, jetzt wo wir da richtig ins Projekt involviert sind, dann tut sich ja auch was. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass man es diesem Team auch gönnt. Wir wissen alle, Sauber ist ein kleineres Team, auch wenn jetzt Audi dahinter steht, aber trotzdem ist es halt eine Mannschaft, die hat schon unheimlich viel erlebt in der Formel 1. Und wenn man denkt, dass die seit 2012 nicht mehr auf dem Podium waren, dann kann man, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen, wie groß die Erlösung dann wirklich gewesen sein muss, wenn man dann so unerwartet tatsächlich auch noch so einen Erfolg hat, nachdem die Saison so hart sich begonnen hat.
Der Voice.
Ja. Am Anfang der Saison war das wahrscheinlich wirklich schlechteste Auto. Die haben jetzt einen riesen Sprung gemacht, sind jetzt tatsächlich nach 3 Punkte kassieren von Nico in Folge und dem überraschenden, aber absolut verdienten Podium in Silverstone 6. in der Konstrukteurs-WM. Da reden wir dann auch von Millionen von Dollar Preisgeld, ja, dass es mehr gibt. Also das ist schon ein klarer, deutlicher Aufwärtstrend. Da kann man, das mache ich zumindest, auch das Kapperl ziehen und sagen, Respekt. Da haben wir sind wir nicht von ausgegangen. Nun ist Nico leider auch einer, der so ein bisschen Wundertüte ist. Ich erinnere mich, 2019 war ich Streckensprecher in Hockenheim, großer Preis von Deutschland. Da lag er bei Regen dann tatsächlich auf Platz 2 und mehr oder weniger direkt vor einem Adlerhorst unserer Sprecherkabine in der Haupttribüne unter dem Dach hat das Ding dann tatsächlich auf dem Dragstrip bei den Nitro Olympics tatsächlich dann das Auto im Regen verloren, hat einen zweiten Platz weggeschmissen. Das ganze Stadion war völlig aus dem Häuschen, wie er da gefahren ist, fantastisch. Und da hat er das eben nicht geschafft, das Podium zu holen. Und das hat er jetzt bewiesen und toll fand ich im Grunde, Stefan hat es ja auch schon gesagt, ganze Fahrerlager war dahinter, aber eben auch die ganzen großen Stars haben sich tatsächlich mit ihm gefreut und sind gleich zu ihm hingegangen und haben ihn gratuliert. Ob es nun Max Verstappen ist, mit dem er oft sich das Privatflugzeug auch von Monaco zu den Rennstrecken uns zurückteilt. Ob es nun Fernando Alonso ist, der gesagt hat, Hülkenberg ist für mich einer der besten 5 Formel-1-Fahrer der letzten 15 Jahre. Wir dürfen nicht vergessen, dass er tatsächlich bei verschiedensten Teams schon war und da offenbar auch gelernt hat, sich schnell auf neue Bedingungen einzustellen. War mal nah dran, tatsächlich von Ferrari verpflichtet zu werden. War mal nah dran, bei Red Bull vielleicht Kandidat zu sein anstelle von Perez oder bevor Sergio Perez kam, neben Max Verstappen. Max hat da sehr für ihn geworben damals schon. Es ist halt alles nicht funktioniert und er hat trotzdem weitergemacht. Also er ist wirklich ein Stehaufmännchen. Dazu kommt seine rheinische Frohnatur. Er ist überall beliebt. Die ganzen Mechaniker, auch der anderen Teams klatschen ihn immer ab. Er hat es wirklich jetzt absolut verdient. Das war überfällig und schön, dass es jetzt so gekommen ist. Und er hat es auch wirklich genossen.
Schön, wunderbar. Ein Wort vielleicht noch zu dem McLaren. Stefan Ehlen, du hast angesprochen, Oscar Piastri hat das Rennen im Griff gehabt und hat das dann durch eine Dummheit verloren, hat ihn Max Verstappen provoziert. Warum ist diese Strafe dann zustande gekommen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, finde ich, weil es ist jetzt nicht so richtig greifbar. Es ist in den Regeln auch nicht klar definiert, ab wann quasi da eine Strafe erfolgen muss. Also wie viel Bremsdruck muss ein Fahrer ausüben, damit das klar ist. Die Sportkommissare haben jetzt gesagt, anhand des Bremsdrucks, und der war wirklich hoch, hat man erkannt, der hat quasi über Gebühr gebremst. Und das kann man dann so auslegen, als sei es erratisches Fahren gewesen und potenziell gefährlich. Und ich finde, es ist schon seit langem in der Formel 1 eine Unart, dass man, wie soll ich sagen, überzogen reagiert, wenn da vielleicht ein bisschen was passiert auf der Rennstrecke, was nicht ganz so passieren sollte. Ich erinnere da auch dran, in Katar, da hat George Russell sich eigentlich einen Oscar verdient, wie er da dem Verstappen eine Strafe besorgt hat, mehr oder weniger. Ich glaube, es war im Qualifying. Und das war schon unschön. Und dieses Petzen ständig, da ist was passiert, da ist ein Regelverstoß, der hat die Strecke verlassen, der hat nicht sauber überholt und so weiter und so fort. Ich meine, die Sportkommissare sehen das alles, aber so theatralisch muss man es dann vielleicht doch nicht machen, weil oftmals sind die Situationen dann gar nicht so dramatisch, wie sie dann dargestellt werden. Und beim Verstappen, ich weiß es nicht, ja, er hat tatsächlich den Ausweg da gesucht, ist rechts rangefahren und hat dann kurzfristig auch den Piastri überholt, deswegen, weil der so hart gebremst hat. War das jetzt eine neue Taktik? Nein, war es nicht. Ich glaube, es war irgendwann mal in den 2000ern, dann hat der Schumacher das auch mal gemacht in Monza und der Button ist dann sogar hinten dran gecrashed, weil er halt auch überrascht war. Also das gibt's schon lange, das ist schon lange eine Unart, dass man da das Feld so sehr zusammenstaucht und irgendjemand ist meistens dabei, der dann vielleicht jetzt nicht sofort überreißt, weil da kann man den Leuten auch keinen Vorwurf machen und dann kommt es halt mal zu einem Zwischenfall. Prinzipiell bin ich dafür, dass man sagt, man muss versuchen einfach, dass das ein bisschen normaler abläuft, die sollen beschleunigen und bremsen dürfen, aber so halt in der extremen Form, das vielleicht dann doch eher nicht. Und ja, es ist bitter für den Piastri, weil er das Wochenende dominiert und er hätte dann einen souveränen Sieg eingefahren beim Heimrennen seines größten Titelkonkurrenten. Und ich glaube, das hätte dem Norris schon einen Stich versetzt. Das, glaube ich, hätte den kleinen Aufschwung, den er da gehabt hat, jetzt in den letzten Wochen tatsächlich wieder gedämpft. Und jetzt hat er da einen Heimsieg, der ihm in den Schoß gefallen ist und der Piastri kann sich ärgern. Das wird die WM natürlich nochmal verschärfen, das ist ganz klar, ja, weil der Piastri mit einer jetzt erst recht Mentalität zu Werke gehen kann und der Norris quasi mit dem Wissen, hey, ich habe Punkte geschenkt gekriegt, ist auch super. Aber ich glaube, der Piastri hat am Wochenende nochmal gezeigt, dass er weiterhin der Favorit ist. Weil wenn man bedenkt, er hat den auf gleichen Reifen teilweise 15 Sekunden abgenommen, dann ist das schon mal echt eine Ansage. Und das zeigt mir ja, der Piastri hat den McLaren besser im Griff. Wenn es wirklich drauf ankommt, ist der Piastri zur Stelle. Und es ist weiterhin auch so, dass die Mehrheit der Fehler der Norris macht und nicht der Piastri. Aber es ist enger geworden durch den Fehler und den hat sich der Piastri schon selber zuzuschreiben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Und es kann uns ja nur recht sein, wenn es weiterhin eng bleibt und nicht einer davon sind.
Also wenn wir jetzt auch wieder was gelernt haben von Stefan Ehlen, es gibt nichts, was Michael Schumacher nicht auch schon gemacht hätte davor, in jederlei Hinsicht. Danke ihr beiden, danke Stefan Ehlen, danke Stefan der Voice Heinrich. Der Voice also am Wochenende in Berlin, Tempelhof. Schaut euch das an, wenn ihr in der Nähe seid. Nehmt eventuell zumindest einen Poncho mit, einen schönen Regenponcho. Bitte nicht wegwerfen den Poncho danach, sondern aus nachhaltigem Material oder sonst einen Regenschirm. Man weiß ja nie, aber immer wenn man Regenschirm mitnimmt, dann regnet es ja nicht. Das wissen wir. Danke der Voice, danke Stefan Ehlen. Kurze Pause, der Big Show 717.
Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 717 und wir stehen jetzt dort, wo normalerweise nur Moritz Lang stehen darf, nämlich am Pult von Amazon Prime, Prime Video. Wir, das ist Lukas Zara, Tu Felix Austria, Pule, so wird es heute heißen. Aber Lukas, wir müssen ganz kurz sprechen. Wir bleiben in Österreich, wir müssen über Lili Tagger sprechen, die uns... Was hat sie mit uns gemacht, die Lili?
Naja, also mich hat sie begeistert. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal spielen gesehen, in echt. Das schaut gut aus. Das ist ein, auch das, was schon viele gesagt haben, ein schöner Aufschlag, eine schöne einhändige Rückhand, aber vor allem die Vorhand auch. Ja, schaut gut aus und sie geht den Bällen nach. Das hat auf Rasen sicher, macht das Sinn. Aber begeistert hat sie mich und ich glaube dich auch, uns, auch weil sie mit 17 Jahren einfach schon besser reden kann als viele andere in diesem Zirkus, im österreichischen Sport. Ich war mit 17 sicher nicht so eloquent und so sympathisch, wie das die Lili Tagger ist. Und das ist, auch das ist vielversprechend, das ist jetzt die journalistische Brille, die ich da aufhab, aber die ist einfach sympathisch und würde mich freuen, wenn die Erfolge feiert in der Zukunft.
Was wünscht mir genau? Also wofür zündet man das Kerzerl an? Du sagst der Setzung beim Grand Slam Turnier irgendwann einmal bei den Erwachsenen.
Ja, das ist doch ein Ziel. Das wäre doch cool. Top 32 der Weltrangliste, das ist jetzt mal, tun wir es nicht allzu hoch hypen, aber das ist eh schon hoch genug, ja. Also wenn es da solide Top 50 wäre, das wäre schon cool. Es wäre vor allem wichtig fürs österreichische Tennis bei den Frauen. In den vergangenen Jahren, ja, leider. Wenn ich da denke an diese Wildcards, die in Linz immer vergeben werden, die haben da auch nie was draus gemacht. Ja, also ich kann mich gar nicht erinnern an einen Sieg einer Österreicherin bei diesem Turnier in Linz. Einen Matchsieg einfach nur. Das wäre schon mal cool. Ja, wäre cool, wenn die wirklich regelmäßig auf der WTA-Tour spielt. Der Weg ist noch weit, das Wissen, das brauche ich dir sowieso nicht erzählen.
Was wirklich so, manchmal trifft man halt Leute und man denkt sich sofort, wow. Ja. Bei der Lili war es wirklich so, ich habe sie das erste Mal letztes Jahr hier in Wimbledon gesehen. Die ist einfach nett und unkompliziert und hoffentlich bleibt so. Nett und unkompliziert sind vielleicht nicht die ersten beiden Dinge, die einem einfallen. Angeblich, wie ich höre, wenn man an jene Frau denkt, die heute ein bisschen unser Thema ist, aber sie ist jetzt Weltmeisterin. Sie ist in Green Bay Weltmeisterin geworden. Da denkt sich der geneigte Sportfreund natürlich, ja, super. Was hat's gegeben? Eine QB-Competition in einer Art und Weise? Nein. Es war Poolbillard. Das ist das 8-Bälle-Poolbillard. Es gibt 9 und 10 Ball. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Du schon. Aber es geht in erster Linie mal jetzt um Jasmin. Spricht man sie Uschmann? Nein, wie spricht man sie aus?
Jasmin Uschmann.
Eine Kärntnerin, gut, da kann sie nichts dafür, aber wir behalten das mal im Auge. Ich frage mal ganz deppert, Lukas, was ist dieser Titel wert?
Gute Frage. Die WM hat es zum ersten Mal gegeben. Sie hat sich da in die Geschichtsbücher reingeschrieben. Ja, ja. Also super, dass du auch über so abseitige Themen wie Poolbillard mit mir reden willst.
Also
mir
taugt abseitig das, ja. Als abartig, aber bitte.
mir taugt das, ja. Die Jasmin Uschan ist 28-fache Europameisterin in ihrem Metier.
Davon leben, Entschuldigung?
Doch. Ja. Das geht sich schon aus. Mit Sponsorings und so weiter, ja, das geht sich schon aus. Und sie ist ja auch einem breiteren Publikum in Österreich bekannt geworden durch ihre Teilnahme bei Dancing Stars. Ja. Hat dort den zweiten Platz belegt. Sie wurde geschlagen von Carolina Anathanasis. Ah je, das war falsch. Es tut mir voll leid.
Ist das synchron?
Nein. Sie ist Entertainerin, sie ist Comedian. Sie moderiert jetzt zum Beispiel Smart 10, eine Quiz-Sendung im ORF.
Ich glaube, ich habe die schon gesehen. Ja? Ganz, ganz schlecht. Ja, ja. Wer je gedacht hat, ich habe schlecht kommentiert, schau sich mal bitte diese Smart 10 an, weil das ist schlecht moderiert. Zurück zu Uschan. Bitte.
Genau, Uschan. Ja, auf die wollen wir uns konzentrieren. Du hast dich gefragt, was das ist. 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball. Ja. 8-Ball ist das, was man vielleicht am ersten noch kennt, wenn die Kugeln wirklich im Dreieck liegen. Ja. Wenn 8 halbe, 8 volle sind und eine schwarze 8, genau. Dann hast du nämlich 15 Bälle und kannst ein Dreieck machen. Das ist 8-Ball. 9-Ball ist, wenn du es im Diamond auflegst, ja, von 1 bis 9, da musst du immer die niedrigste Zahl zuerst treffen, die am Tisch liegt, und der den 9er locht, wurscht wie, aber angesagt, der gewinnt. Also du könntest auch eine Kombination mit dem ersten Stoß anstoßen, ja, Einser treffen, der Neuner geht beim Anstoß rein, du hast das Spiel gewonnen. 10-Ball ist so wie 9-Ball, nur mit am 10. Ball noch dazu. Und da ist dann auch wieder so ein Dreieck, ja, mit 4 Reihen. Genau. Also das sind halt so die Varianten. 8-Ball ist, also was bedeutet das? 8-Ball, da liegen mehr Bälle am Tisch. Und es ist eben schwieriger, weil mehr im Weg liegen kann. Ja, also da ist die Stellung viel wichtiger als zum Beispiel beim 9-Ball, wo eben nicht so viel los ist am Tisch gleich zu Beginn. Genau, deswegen, das ist der Unterschied. Das sind eben mehrere Disziplinen. Ja, wenn es beim Rodeln einen Sprint-Weltcup gibt, dann soll es halt beim Billard auch mehr Disziplinen geben, ist ja voll okay.
Ja, ich finde das jetzt auch ein bisschen so wie bei der Schwimm-WM, was ich gedacht habe, warum schwimme ich auch 25 Meter Brust, 50 Meter Brust? Ich warte noch auf die 75 Brust. Die 100 und 200 haben wir sowieso. So, das ist also Jasmin Uschan, die nicht leicht zugänglich ist, wie du mir erzählt hast, oder sie hat kein Interesse, einfach kein Interesse dran, kann ja auch sein.
Ich meine, ich habe es einmal probiert, gut, soll sein, es hat nicht geklappt, dass ich eine Geschichte mache mit ihr. Sie kommt aus einer Wirtshausfamilie, würde ich sagen, also der Papa hat ein Wirtshaus betrieben in Kärnten, und dort hat er aber auch Billardtische stehen gehabt, der war selber Staatsmeister, und da hat es einen Billardverein gegeben, und die Jasmin und ihr 5 Jahre jüngerer Bruder Albin haben dann mit dem Billardsport begonnen. Albin ist zweifacher Weltmeister auch, hat den Moscone Cup gewonnen, den du sicher kennst.
Natürlich.
Der Ryder Cup unter den...
Ein Replika steht bei mir zu Hause, Moscone Cup.
Was gibt es da noch? Es gibt ja... Weber Cup hat es auch gegeben, glaube ich. Beim Bowling war das
Weber Cup.
ja, ich glaube. Und was gibt's da noch? Also herrlich. Aber einmal im Jahr schaue ich tatsächlich Pool, oder ist es alle 2 Jahre? Jetzt merkst du, dass ich gar nicht so fest bin. Aber ich schaue mir diesen Moscone Cup dann gern an, weil es lustig ist, dass sie ein bisschen so tun, als ob sie da Ryder Cup-mäßig das aufziehen können. Aber ich kippe dann trotzdem ein bisschen drauf rein. Also das hat Albin Uschan schon mal gewonnen. Genau, also auch der Bruder ist schon mehrfacher Weltmeister.
Frage an unsere 12 Hörer da draußen. Werden überhaupt noch Albins gemacht? Der Name Albin, ich kenne jetzt den zweiten, aber es hat in meiner Handballzeit vor vielen 100 Jahren hat Albin Heudelewitsch gegeben in Bernbach, die Legende am Kreis. Ungefähr gleich klein wie ich, allerdings um 10 Kilo schwerer. Und er hat aber eine Gabe gehabt, den Ball im Grunde genommen gleichzeitig zu fangen und zu werfen. Spitzname Hupferl Heudelewitsch mit Vornamen Albin. Und das ist jetzt das erste Mal seit, glaube ich, 30 Jahren, dass ich diesen Vornamen gehört habe. Jetzt meine ich mich erinnern zu können, Lukas, dass ich von dir ein Interview im Standard, und ich hatte ihn auch einmal in der Big Show, es muss 3-4 Jahre her sein, mit Rolf Kalb gelesen zu haben. Ist das korrekt?
Ja, genau. Das muss gewesen sein vor seinem letzten WM. Genau. Da haben wir gesprochen. Ja. Die Stimme des Snookersports. Absoluter Kult, sein Kommentar. Denen, die Snooker wirklich intensiv verfolgen.
Mein Vater,
ist, ja. Ja, ist der Kommentar von Rolf Kalb zu seicht.
Ach so, wirklich?
Auf jeden Fall, weil das, Also wenn du den Sport ein bisschen betrieben hast, dann ist das alles komplett dahin phrasiert. Aber das ist trotzdem, er ist einfach ein kultiger Kommentator gewesen und er hat natürlich ein breites Publikum abgeholt mit seinem Kommentar. Er hat halt dann, das ist wie RTL Formel 1, ja, das ist wie Groening erklären bei jedem Rennen, das ist halt so, ja. Absolute Legende, ja, der jetzt im Ruhestand ist und der, haben wir ein bisschen gesprochen, der Mathematiker ist eigentlich auch, hat er irrsinnige Datenbank auch, also steigert sich komplett rein, verfolgt alle Snooker-Ergebnisse wirklich, er hat gesagt, eigentlich jeden Tag im Jahr gibt's irgendwo Snooker-Matches auf der Welt und die protokolliert er auch für seine Datenbank. Und war schon ein cooles Gespräch, weil ich den halt auch aus der Kindheit kenne, egal, weil ich da in der Kindheit Snooker geschaut habe im Fernsehen und ja, es war ganz nett.
Einer der wenigen Sportarten, wo wahrscheinlich der Kommentator fast berühmt ist als der herausragende Proponent, gäbe es da nicht Ronnie O'Sullivan. Ja. Ist das da, oder? Das muss man schon so sagen. Aber ansonsten.
Vor allem, also sag mir deutsche Snookerspieler, wenn du da auf der Straßenumfrage machst, schwierig. Rolf Kalb wird da wahrscheinlich noch eher kommen, ja. Ist auch ein Name, den man sich, glaube ich, recht leicht merkt und ja, und auch seine traditionelle Verabschiedung immer, da sagt er auch immer seinen Namen, ihr euer Rolf Kalb, genau.
Tja, hören wir jetzt nicht mehr, aber wie gesagt, irgendwann. Vor 2-3 Jahren war er auch bei uns in der Big Show. Aber apropos Snooker, der Lukas ist in so vielen Sportarten drinnen, das macht mir ein kleines bisschen Angst. Du hast mir erzählt, es gibt jetzt einen Österreicher, der sich im Snooker versucht. Wie ist das? Wie weit hat jemand, also ich baue gerne eine Brücke vom Snooker zum Beispiel zu Darts, zum Beispiel zum Pokern. Weil bei aller Liebe, das sind Spiele für mich. Und ich weiß schon, da werden wieder 3 von 12 Hörern sagen, nein, das ist Sport. Für mich ist das kein Sport, aber ist egal. Also bei Snooker, da lehne ich mich da am meisten raus und ich mir schon klar, dass die ganzen Daten-Nerds sagen, ja, aber das ist doch da. Ich sag nein, danke. Ringen ist Sport, das Darts nicht. But anyway, wie weit ist ein junger Österreicher, oder vielleicht ist er gar nicht mehr so jung davon entfernt, dass er wirklich zu den Weltmeisterschaften kommt?
Na gut, dann sage ich dir jetzt nicht, warum du falsch liegst und Snooker ein Sport ist. Ja, okay. Wie weit ist er entfernt? Also was er geschaut, es geht um Florian Nüssle, das ist der Österreicher, der erste Österreicher, der auf der Main Tour jetzt spielen kann. Also es ist so wie eine Tourcard, genauso wie eine Tourcard im Golf gibt's das ja, im Darts gibt's das auch, ja. Das ist so wie wenn du regelmäßig in die ATP-Turniere beim Tennis reinkommst. Er ist da also jetzt startberechtigt bei Turnieren der World Snooker Tour. Und du musst quasi, also er hat jetzt 2 Jahre lang diese Startberechtigung und er muss nach 2 Jahren, weil diese Rangliste geht über 2 Jahre, du musst über 2 Jahre jetzt Ergebnisse sammeln, dass du dann eine gewisse Ranglistenposition hältst. Also du musst, glaube ich, in die Top 64 sein, damit du da drin bleibst. Ja. Da hat er jetzt 2 Jahre lang Zeit. Jetzt darf er sich auch offiziell Profi nennen. Davor hat er immer einen Amateurstatus gehabt. Und der hat halt schon wirklich unzählige Male versucht, sich für die Main Tour zu qualifizieren. Wie qualifizierst du dich? Indem du Qualifier Q-School Turniere spielst. Und das ist ein absolutes Gemetzel. Das ist halt ein Riesenraster. Und es wird halt einmal im Anfang Juni zum Beispiel, werden 4 Startplätze ausgespielt für die nächsten 2 Jahre. Ja. Und das musst halt in die Endrunde kommen. Ja, da musst einer der 4 sein, die wirklich tief gehen und etliche Runden überstehen. Und das hat er jetzt. Der war schon in einer Finalrunde mal, hat der schon mit Frames gewonnen und war schon in den Bällen drin und hat das noch verloren. Das muss so mentaler Knack sein, hat er mir auch einmal erzählt in einem Interview jetzt. Und jetzt ist er eben da dabei und du musst für die WM zu qualifizieren, das ist schon hart. Ich glaube, ja, 32 spielen da mit, also das ist schon, die Top 16 sind da fix dabei und die anderen, also wenn du Platz 17 bist in der Weltrangliste, musst du in die Qualifikation. Und in der Qualifikation gibt's einmal vier Runden, es sei denn, du bist ein gesetzter Spieler in der Quali, also du bist, weiß nicht, die Nummer 17 muss, glaube ich, in der dritten Runde einsteigen, er muss auch noch immer zwei Runden überstehen. Also das ist dann auch, da musst schon zwei gestandene Profis schlagen. Also das ist auch hart, aber dort will er ja hin. Er will ja, Florian Nüster hat gesagt, er will Weltmeister werden. Also das ist nach wie vor sein Ziel. Er ist noch sehr jung und diesen Sport kann man bis ins hohe Alter betreiben. Es gibt 50-Jährige, die auf der World Snooker Tour noch immer zu den absoluten Stars zählen. Da sind wir aktuell. Ist ein Grazer, der Flo Nüssle, der in Salzburg wohnt und ja von Salzburg aus diese Turniere jetzt bereist und da seinen Traum lebt aktuell, ja.
Tagger Uschan Nüssle, da kommt man nicht drauf. Ein Wort müssen wir noch verlieren, die Skisaison ist weit, aber wir beide, die wir Marcel Hirscher, ich möchte nicht sagen sklavisch, aber doch folgen, haben den Eindruck, es wird ein bisschen anders werden als im letzten Jahr, wenn er wieder zurück auf die Piste geht. Warum haben wir den Eindruck, Lukas?
Sklavisch ist eigentlich gut, ja, weil, ja, na, gehört zur Aufgabe dazu, als österreichischer Sportjournalist diesen Kerl zu begleiten. Er macht auf mich irgendwie einen anderen Eindruck. Bissig. Also, ich bin natürlich überhaupt nicht nah dran an ihm, aber alles, was er, wie er sich halt jetzt gerade präsentiert, und er präsentiert sich immer im Hochglanzformat, würde ich meinen, aber das hat irgendwie noch mehr Drive, irgendwie noch mehr, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, der meint, dass jetzt kaufe ich es ihm voll ab. Und er hat jetzt auch ein bisschen, ich glaube in Spielberg hat es auch einen Medientermin gegeben im Rahmen des Formel 1 Grand Prix, da hat er auch irgendwie gesagt, diese Wildcard, die es da gegeben hat, dadurch habe ich mich dann selber ein bisschen stressen lassen. Eigentlich war das war alles ein bisschen zu schnell ist da gegangen. Ja. Er hätte da eigentlich war ja das Ziel, bei der Heim-WM in Saalbach soll er in bester Verfassung sein, wie es halt geht. Aber er hat dann natürlich gleich, er war voll im Weltcup-Zyklus drinnen. Ja. Und da hat er jetzt im Nachhinein, ist halt ein Learning gewesen für ihn, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ja. Grundsätzlich, bevor es die Wildcard gegeben hat, hat er ja glaubt, er muss Fiesrennen fahren und so weiter. Ja. Also ganz unten anfangen. Ja. Also irgendwie, der wirkt irgendwie fitter und so. Ja, also er macht jetzt noch einen ärgeren Aufbau, kommt seinem vor. In der Reha schon, und das war eh immer klar, dass der nochmal zurückkommt und jetzt das auch sogar mit dieser Geschichte den Leuten beweisen will.
Mit anderen Worten, Lukas, das ist Abschluss. Du würdest nicht unterschreiben, wenn man sagt, Marcel Hirscher ist trainingsscheu.
Trainingsscheu, das ist ein Wort, das ich von dir jetzt gelernt habe, dieser Tage.
Ich habe es vom Anchorman Markus Gauff gelernt. Da möchte ich den Credit nicht für mich in Anspruch
nehmen. Ehrlich, ich glaube, das ist alles andere als trainingsscheu und ich freue mich schon wieder ein bisschen, wenn der dann am Start steht. Aber er wird uns auch wieder nerven mit, entscheidet erst eine Stunde davor, ob er dann in den Start geht in Sölden, das weiß ich jetzt schon. Und wenn ich daran denke, ärgere ich mich auch wieder ein bisschen zu sehr und zu viel, als eigentlich notwendig wäre.
Ja, ich freue mich dann drauf, wenn die Diskussion wie jedes Jahr stattfindet. Ist Sölden zu früh? Soll Sölden überhaupt stattfinden? Auch da kann man die Uhr danach stellen. Der Lukas und ich fliegen nach Hause heute. Und mit heute meine ich Dienstag. Und wir werden die Lilly von Weitem bejubeln. Pause, Big Show 717.
Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
And now for something completely different.
The Remains of the Week. Da ist einiges liegen geblieben in dieser Woche. Aber wie schon zum Anfang gesagt, es sind doch viele Leute im Urlaub, mit denen ich gerne spreche. Das erste, und jedes Jahr nehme ich es mir vor, dass ich es im Stream anschaue und irgendwie kommt dann was dazwischen, zum Beispiel, dass mein Wimbledon ist und irgendwie nicht auf den Stream des Bayerischen Rundfunks zugreifen könnte, gekonnt hätte ich schon, ich habe es nicht gemacht, der Triathlon in Rot, der eigentlich dazu auserkoren war, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es eine Premiere gibt, nämlich dass erstmals eine Frau unter 8 Stunden die klassische Ironman-Distanz bewältigt. An Laura Philipp wohlgemerkt, hat das geplant. Die hat dann das Rennen auch gewonnen. Allerdings in 8 Stunden 18, was natürlich ein komplett fucking Skandal ist. Weil wenn ich mich erinnere, den einen Ironman, den ich gemacht habe in Klagenfurt, es waren, glaube ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, 2005 waren es, ja, kann ich mich erinnern, aber es waren mehr als 11 Stunden, ich glaube 11 Stunden 30 ungefähr, war es wirklich so schlecht, oder was, ich schaue nochmal nach, ja, ich habe das irgendwo herumhängen, aber jedenfalls 8 Stunden 18, natürlich eine unfassbare Zeit, die Weltbestzeit, die liegt bei 8:02 von Anne Haug im letzten Jahr. Und 8:18, Laura Philipp hat das Rennen gewonnen, 38 Jahre alt, im besten Triathlonalter, wie wir sagen. Vielleicht habe ich meinen Triathlon zu früh gemacht, 2005. Vielleicht war ich dann noch zu jung und nicht im besten Triathlonalter. Das kann natürlich sein. Ja, also deutscher Sieg hier. Bei den Männern gab es einen zweiten Platz für Jonas Schomburg. Der hat, die Zeit habe ich jetzt nicht parat, aber da hätte man natürlich ganz, ganz trefflich mit jemandem drüber sprechen können. Und mit jemand meine ich bei solchen Dingen natürlich ganz, ganz gerne den Johannes Knut, der auch für ein anderes Thema, Johannes ist für alles, seine Wunderwaffe quasi, für alles ein guter Ansprechpartner. Und das nächste wäre gewesen, da lese ich ganz, ganz frisch heute, dass es tatsächlich so ist, dass die russischen Schwimmer, ich hoffe, ich habe das richtig gelesen, aber die russischen Schwimmer tatsächlich wieder bei Weltmeisterschaften teilnehmen können. Ja, was ist los? Hat sich irgendwas geändert? Ja, in großer Zahl kommen sie zurück, schreibt mir der SED. Ich weiß nicht, hat es nicht vor 2 Tagen erst geheißen, die massivsten Angriffe von Russland auf Kiew? Hallo, irgendwer, anybody? Sehr, sehr komisch, ja. Ja, die russischen Schwimmer drängen zurück auf die große Bühne. Jetzt traue ich dem Schwimmer natürlich grundsätzlich nicht zu sehr über den Weg. Der Leichtathletik und der Sebastian Coe doch. Und dort werden die Russen dann nicht am Start sein. Aber das wäre auch spannend gewesen. Hätte mich mal interessiert, was ist jetzt der Beweggrund, dass die tatsächlich wieder zurück dürfen. Ich meine, ganz anders, mal von der sportlichen Seite abgesehen, wo wir uns an Sochi 2014 erinnern. Jetzt will ich sicherlich nicht den Mantel des Schweigens darüber breiten, dass es auch im Westen, in den USA, wo auch immer, zu leistungsfördernden Maßnahmen kommt, die vielleicht nicht ganz dem Regelwerk entsprechen. Aber 2014 Sochi hätte schon allein genügt, um den Russen eine sehr, sehr lange Nachdenkpause zu gönnen. Und der Angriff auf die Ukraine, da müssen wir sowieso nicht mehr drüber reden. Und jetzt sind sie wieder am Start. Da kann man natürlich auch sagen, was ist mit Tennis? Und völlig richtig, so sehr ich Maddie liebe, warum darf Maddie in und Rublev und alle, die dazugehören, warum dürfen die starten? Ja, nach wie vor. Also ist alles ein bisschen cheesy. So, das nächste Thema, das auch, ja, kleines bisschen liegen geblieben ist. Es ist gar nicht so einfach, weil was soll man zum Tod von Diogo Jota sagen? Ja, ich habe das mit dem Anchorman dann noch besprochen. Ist natürlich tragisch, ein Verkehrsunfall, der ja überhöhte Geschwindigkeit, lese ich irgendwo. Genauso wie all unsere 12 Hörer, also der Hörer melde sich bitte, der Diogo Jota persönlich gekannt hat. Das ist natürlich eine Tragödie für alle Beteiligten, aber wie viele Leute sterben täglich im Straßenverkehr? Also da kann man nichts, ich finde nichts Gewinnbringendes dazu sagen, und ja, auch ein bisschen komisch, wenn, ja, dieses Rest in Peace von Leuten bei Social Media, es mag nett gemeint sein, aber es kommt natürlich dann schon immer ein bisschen so rüber, ich weiß gar nicht, wer das jetzt gemacht hat, oder das wäre nicht der erste Anlass, aber dass man denkt, ja, also schaut, ich habe das auch mitbekommen, und Ich bin in Gedanken dabei und eigentlich habe ich ihn ja doch ganz gut gekannt. Okay, das ist nur meine Interpretation, aber wahrscheinlich ist die ohnehin falsch. Und das letzte Thema wäre natürlich das, worüber man auch zwingend hätte sprechen können, müssen, dürfen, wäre gewesen, die neue Situation beim TSV 1860 München. Die hätte ich mit Oliver Fasnacht gerne durchgenommen. Der Oliver leider ein bisschen erkrankt, also super, dass er dabei war bei den Frauen, aber Oliver ist den 60ern bekanntermaßen ja emotional zugewandt. Und da haben sie jetzt nach 14 Jahren, hat wohl Hasan Ismaik, der nie ein Scheich war, aber immer als solcher verkauft wurde, hat jetzt seine Anteile abgegeben. Die 60er sind, so wie ich es gelesen habe, schuldenfrei. Und jetzt ist es da ganz, ganz große Freude, dass der nicht mehr da ist, der sicherlich, also Ismaik hat ganz viele schräge Ideen gehabt. Überhaupt keine Frage. Das Personal, das er mitgebracht hat, war teilweise wohl auch ja anders, als man es bei 60 gewohnt war. Und 60 ist halt am Ende des Tages doch der Arbeiterclub. Ganz nüchtern betrachtet, muss man aber sagen, mein Eindruck ist, dass der TSV 1860 München, die Fußballabteilung, bin über die rechtliche Struktur nicht ganz, überhaupt nicht informiert, aber Ismaik hat da ziemlich viel Geld mitgebracht und hat nichts dafür bekommen. Zu wie viel Prozent das jetzt seine Schuld war, dass Sven-Göran Eriksson dann doch nicht Trainer bei den 60ern geworden ist und die 60er doch nicht in die erste Liga aufgestiegen sind, das weiß ich nicht. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Und aber ich find's halt, ja, es gab immer die Opposition gegen ihn im Verein. Jetzt sind die Anteile wohl verkauft worden. Und so ist es halt. Das wäre noch gut zu besprechen gewesen, weil ich hier ja dann doch nicht im Thema bin, aber The Remains of the Week, habe ich irgendwas übersehen? Wahrscheinlich schon. Mit Heiko und mit Jürgen müssten wir natürlich auch sprechen. Und aber das war's mal für diese Woche.
Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 717 und wir schalten nach Köln zu einem jungen Mann, das darf ich sagen, wenn ich mich selbst anschaue, zu Axel Goldmann, der zurück aus St. Johann in Tirol ist. Ich habe ihn mit Backpack gesehen, ich habe ihn mit Blick aufs Kitzbüheler Horn gesehen.
Mhm.
Und Axel Goldmann hat dem Kitzbüheler Horn nichts Gutes gewünscht. Hast du persönliche Erfahrungen gemacht mit dem Horn oder hast du es sein lassen, mein lieber Axel? Grüß dich.
Nee, hallo erstmal. Ich habe es tatsächlich sein lassen, als ich es gesehen habe, als ich an der Bergstation am Harschbüschel angekommen bin. Hab gedacht, ja, nee, hoch gehe ich da jetzt nicht. Und dann sind wir so ein bisschen seitlich gegangen. Also schon ein bisschen den Berg hoch, aber wenn du das kennst, nach links, Richtung...
Nach links, ja.
Genau, Richtung Schlepplift. Und da schlängelt sich so ein kleiner Weg die Berge hoch und dann haben wir irgendwann nach der ersten Hütte haben wir gesagt, so jetzt gehen wir runter. Und dann sind wir zur Mittelstation runtergegangen und das war sehr, sehr cool, aber auch sehr, sehr anstrengend, weil das Runtergehen ja tatsächlich...
Ja.
Schlimmer ist als alles andere. Aber Jens, du wirst deinen Ohren nicht trauen. Wir waren vorher noch im Intersport und haben uns Trekkingstöcke geholt.
Die liegen bei mir ungenutzt in meinem Auto.
Ja, die liegen bei mir. Ne? Weil ich gedacht habe, wenn wir da durch die Gegend laufen, dann helfen diese Stöcke. Diese schmerzliche Erfahrung musste ich in Kreta machen, beim Schluchten wandern. Ich gedacht, ich möchte jetzt gern so einen Stock haben, wie all die Bergziegen, die hier rechts und links an mir vorbeilaufen und 85 Jahre alt sind.
Also man braucht's wirklich. Ich dachte das auch nicht. Gerade auch beim Runtergehen, es ist wirklich eine Erleichterung in jeder Hinsicht. Ja. Rauf auch gut, aber runter auch.
Hat Spaß gemacht. War gut.
Jetzt ahne ich, dass Axel Goldmann, wie wir alle natürlich auch bei der Tour de France ein bisschen zuschaut. Axel, ich habe schon gesagt, wir in unserem ganz kurzen Vorgespräch, dass ich natürlich Team Tadej Pogacar bin, einfach weil er es dann halt auch übertreibt und auch die Hose in diesen Polka-Dots sein müssen. Gehst du da mit, während wir Matthias Ondraček begrüßen? Servus, Matthias.
Servus. Du hörst mich.
Matthias, ich höre dich einigermaßen gut. Ich brauche von Axel jetzt aber noch die Antwort nach seinem Favoriten bei der Tour de France. Sentimental und sportlich.
Auch erstmal hallo, Matthias. Und ich gehe mit, dass er Favorit ist. Er ist jetzt nicht mein Herzensfavorit. Das wäre Evenepoel, aber er wird.
Recording in progress.
Ich glaube schon, dass er ein großer Favorit ist und dass er der Mann ist, der zu schlagen ist. Wie jedes Jahr eigentlich.
Ja. So, die Axel haben wir in Köln erreicht. Matthias, du bist irgendwo zwischen Spanien und Frankreich, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Ja, richtig. Ich bin hier gerade im Camper unterwegs und noch in Frankreich und morgen geht's weiter nach Spanien.
Es ist überragend. Im Camper, wir sehen es ein bisschen im Hintergrund, wer es denn sehen kann, schaut ganz, ganz groß aus. Ja, wir haben ja vor der Saison und dann auch während die Baseball-Saison schon begonnen hat, Matthias, ein bisschen über Juan Soto gesprochen, für den die Mets 3,50 € und vielleicht sogar ein bisschen mehr ausgegeben haben. Und jetzt wurde er nicht ins All-Star-Team gewählt. Das mag an seinem Ego kratzen. Ich weiß nicht, also er hat in den letzten Wochen ja auch besser gespielt. Ist das jetzt in irgendeiner Art und Weise berechtigt? Wie viel Wert misst du diesem All-Star-Game, den Selections überhaupt zu, Matthias?
Ja, also man ist halt nun mal danach All-Star oder nicht. Ne? Also über die Wahl kann man das sicher immer diskutieren, wie die Spieler dahin gewählt werden. Da wurde ja schon mal der ein oder andere übergangen, der es sicher verdient gehabt hätte. Aber ich finde jetzt bei Soto kann man das schon vertreten, dass da andere anstatt ihm dabei sind. Ne? Right Field ist jetzt auch keine Position, wo jetzt offensiv nur Blinde rumlaufen, sage ich mal so, ne?
Axel, wie siehst du generell das All-Star-Game in der Wichtigkeit? Ich weiß schon, dass viele wahrscheinlich in ihrem Vertrag einfach stehen haben, wenn du ein All-Star bist, gibt's nochmal $100,000 extra, aber grundsätzlich lieber 3 Tage frei für deinen Lieblingsspieler oder lieber beim All-Star-Game dabei?
Als Fan sage ich.
Als Fan.
Fan würde ich sagen, ne, muss er nicht hin, aber auf der anderen Seite ist es relativ egal, was ich sage als Fan. Die Spieler sind in the show, so heißt es halt. Mhm. Und dieses All-Star-Weekend mit allem drum und dran ist, glaube ich, schon eine Sache, wo die sich auch drauf freuen und was halt Promotion gibt, ne? Und was halt Kohle gibt. Und wenn du bei Scott Boras unter Vertrag stehst, dann möchtest du im All-Star-Weekend sein.
Ja, wenn es nur eine Million kostet, dann solltest du das grundsätzlich
auch da sein. Aber wie du gesagt hast, Right Field ist halt jetzt auch nicht die einfachste Position, um ins Roster zu kommen im All-Star Game. Und ja, jetzt hat Juan Soto getroffen. Ich meine, Mookie Betts ist auch nicht dabei.
Ja.
Man muss das alles ein bisschen relativieren. Und wenn du dir anguckst, wer Starting Lineup ist und wer Reserve Lineup ist, da kannst du auch hin und her jonglieren und sagen, boah, muss da jetzt unbedingt jemand aus Cleveland im Starting Lineup sein, weiß ich auch nicht. Aber am Ende ist es Show.
Ja. Und früher mal aber war diese Show, ich möchte nicht, der Opa erzählt vom Krieg, aber so in den 90er Jahren, als es Interleague Play noch nicht gab, da hat das schon einen gewissen Charme gehabt, ja, wo du wirklich die Spieler aus der National League, die genau vor den World Series einmal die Jungs aus der American League getroffen haben, Axel, da hatte ich schon den Eindruck, das ist noch ein kleines bisschen besonderer.
Und es gab Homefield Advantage.
Das auch, ja.
In der World Series.
Und dann gab es einmal einen Unentschieden. You win some, you lose some and then you tie some, hat irgendjemand da geschrieben. In Milwaukee war es, glaube ich, weil die Pitcher ausgegangen sind. Ja, so, ich glaube sportlich, Matthias, eine spannende Geschichte die letzten Wochen für die New York Yankees, die ihre Division sehr souverän angeführt haben. Und als ob die Toronto Blue Jays es geahnt hätten, dass ich in knapp 2,5 Wochen nach Toronto fliegen werde, gewinnen sie die letzten 10 Spiele, führen jetzt die American League East an. Ich habe das so nicht kommen sehen. Was treibt die Yankees gerade um? Vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht Tag für Tag verfolgen. Ist es das Pitching? Ist es das Hitting? Woran hakt es bei den Yankees gerade?
Ja, ich denke schon. Ich meine, Verletzungen spielen ja auch immer eine Rolle. Ne? Im Pitching ist Luft nach oben. In der Offense sind sie, finde ich ja von vornherein eigentlich nicht ganz so breit aufgestellt wie andere. Also das kann jetzt eigentlich auch nicht unbedingt verwundern. Also die wird schon was umtreiben. Die werden auf jeden Fall zur Trade Deadline noch was machen wollen, schätze ich mal. Weil vor allem wird sie umtreiben, dass die Blue Jays jetzt vor ihnen stehen. Ne? Das ist ja so eine Geschichte. Und ja, ich meine, Cody Bellinger, die Leute, die mir vor der Saison geholt hat, die haben jetzt auch nicht garantiert, dass sie Offensive bekommen unbedingt. Ne? Also Max Fried war natürlich ein toller Griff, der hat es ja auch bestätigt. Da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Aber im Bullpen, glaube ich, können sie durchaus immer noch Hilfe gebrauchen. Und ja, ich meine, die Offense, wie gesagt, ich sehe da andere grundsätzlich stärker. Und also wenn wir gerade von den Blue Jays sprechen, das ist natürlich schon jetzt 10 in Folge. Das ist ja schon auch ein Statement. Ne? Also es ist doch vermessen zu sagen, bei den Yankees ist die Offense zu schlecht. Die haben, glaube ich, sogar das beste Run Differential in der American League. Aber ich sehe auch, da kommen vielleicht auch die Red Sox noch in der Division. Also die Yankees dürfen die Füße, glaube ich, nicht stillhalten, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen.
Ja, kommen die Red Sox noch, ist die zweite Frage. Axel, aber was siehst du bei den Yankees? Ich habe auch bei John Heyman und Joel Sherman gehört, die Yankees werden was machen. Ich wäre fast ein kleines bisschen enttäuscht, obwohl ich natürlich kein Yankee-Fan bin, aber wenn es wirklich nur darum ging, jetzt einen Reliever zu holen, also einen Einwechselwerfer.
Ja, also erstmal das beste Run-Differential haben natürlich die Tigers.
Ja, natürlich. Ja. Aber nur knapp, 112 zu 102. Nur knapp.
Das Wunderteam der diesjährigen Saison. Ich glaube, Matthias hat das schon umfassend gesagt. Du hast bei den Yankees eine massive Verletzungssträhne gehabt. Jetzt kommen ein paar zurück, aber es sind immer noch genug Leute, die verletzt sind, gerade im Pitching-Staff. Und du hast dich wahrscheinlich, und das ist ja eine Sache, die bei den Yankees gang und gäbe ist, du hast dich wahrscheinlich zu sehr auf deine 3, 4, 5 Leuchtturmspieler konzentriert und hast die Breite vergessen. Und die Breite, gerade im Relief-Pitching, die ist halt nicht da. Dann hast du meines Erachtens relativ unausgewogenes Relief-Pitching. Du hast da auch 2, 3, die halt einfach Leuchtturm sind, die halt Workhorses sind, denen sehr viel Verantwortung aufgehalst wird, die jetzt schon vor dem All-Star-Break meines Erachtens zu viele Innings auf dem Buckel haben, weil du halt einfach hinten dran einen zu harten Leistungsabfall hast. Und das ist ein Problem, das haben die Yankees seit 15 Jahren, dass du in New York halt einfach nur mit Namen arbeitest. Das ist so ein Real Madrid-Syndrom, weißt du, oder so ein PSG-Syndrom, dass du halt einfach ein bisschen kopflos nach Excel-Tabellen einkaufst, ohne dein Line-Up wirklich ausgewogen zu haben oder deine Rotation wirklich ausgewogen zu haben. Und wenn du dann diese Ausfälle hast, gerade am Anfang der Saison, dann wird's halt schwierig. Und Matthias hat's ja auch gesagt, die Offensive ist meines Erachtens weit davon entfernt, Elite zu sein. Du hast natürlich Aaron Judge. Du hast halt dieses Wunder Aaron Judge. Du hast aber auch hier nach Position 5 einen Abfall, wo du sagst, das ist nicht schlecht. Das ist kein schlechtes Roster. Aber es ist halt nicht Elite. Und wenn du dir dann anguckst, was die Blue Jays letztes Wochenende mit den Yankees veranstaltet haben, dieser Sweep, 4 Spiele in Folge, wo die Blue Jays, die ja, was haben die für ein Budget? Ein Achtel von den Yankees in etwa, wie die teilweise auseinandergenommen haben, auch mit kluger Offensive, teilweise mit Small Ball in manchen Innings, was die Yankees nicht können. Die Yankees können kein Small Ball spielen. Und ich habe es vor der Saison gesagt, die Yankees sind auf dem Papier sicherlich ein Anwärter für mindestens die ALCS, die Championship Series. Ob sie es auf die Kette kriegen, da ist immer ein Fragezeichen hinter. Und die Saison bisher war nicht gut. Auch wenn man jetzt sagt, ey komm, die sind 2,5 Spiele hinter den Blue Jays zurück, die haben ein super Run Differential und die sind die sind ganz klar in Contention. Natürlich sind sie in Contention, sie sind die Yankees, aber meines Erachtens ist es weit davon entfernt, ideal zu sein. Und wenn man, das ist ja so ein kleines Hobby von mir als Gaffer, wenn ich mir dann die letzte Seite der New York Post jeden Tag runterlade, dann ist das als Red Sox Fan natürlich
Balsam. Das ist überhaupt keine Frage. Die Red Sox haben auch eine positive Bilanz. Übrigens das Run Differential, das nur, weil es Matthias auch gesagt hat, die Yankees haben ein Run Differential von 102, also plus 102 Runs mehr, und die Blue Jays, die die Division anführen, kam plus 21. Also mit anderen Worten, die Blue Jays gewinnen. So interpretiere ich das zumindest, die engen Spiele auch. Und ich fand es nur ein kleines bisschen schade, dass nach dem Blue Jays Sweep nicht auch noch der Mets Sweep gefolgt ist gegen die Yankees. Die haben dann das dritte Spiel verloren, haben aber die Series mit 2-1 gewonnen. Best Record, Matthias, sind die Detroit Tigers, und in der AL West ist auch ein Team vorne, und das recht komfortabel, gegen das die Yankees nicht gerne spielen, traditionell in den letzten Jahren die Houston Astros oder Astros. Und ich möchte aber eine kleine Frage stellen, Matthias, zu den Los Angeles Dodgers, die zwar die National League West anführen, wo ich aber so in den letzten Tagen, vielleicht sogar Wochen, den Eindruck habe, das Einzige, was die interessiert, ist, dass Shohei Ohtani genug Innings bekommt, dass er vielleicht mal 5 Innings durchwirft. Und dabei haben sie jetzt die letzten 5 Spiele verloren, sind, glaube ich, von den Astros gesweept worden, sogar zu Hause. Langweilen sich die Dodgers, ist meine Frage.
Das ist ja, wäre ja ganz schön hochnäsig, ne? Sie sind auch noch in der Division, die auch wirklich nicht so schlecht ist. Ob sie sich langweilen, weiß ich nicht. Sie stehen natürlich, ja, im Endeffekt mit einem relativ beruhigenden Polster tatsächlich vor den Giants und den Padres. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vor der Saison, hätte man es wahrscheinlich so genommen, wenn man sagt, man ist zum All-Star-Break 5 Spiele vor dem zweiten. Weil die hatten ja auch schon wirklich, wirklich viel Verletzungspech, ne? Wie immer. Rookie Sasaki, Blake Snell. Also, weiß ich, bei den Dodgers überrascht es irgendwie nicht, wenn sich Pitcher verletzen. Das haben die oft, diese Krankheit. Ich weiß nicht, ob da intern schon diskutiert wird. Aber, ja, man will natürlich Ohtani jetzt dahin bekommen, wo man ihn, na, für was man ihn auch bezahlt. Deswegen hat man jetzt auch den Luxus, ihm einfach die Innings geben zu können. Ob sie sich langweilen, sie können es auf jeden Fall gerade machen. Und es läuft mit, ja, wenn man ein Winning Percentage von 600 hat, ist es, glaube ich, durchaus zufriedenstellend. Ne? Da kann man sich auch nicht beschweren. Und die Teams dahinter haben ja auch schon eher Federn gelassen und haben auch Verletzungen. Also, solange sie probieren können, werden sie sicher versuchen, Ohtani auch in Pitching fit zu kriegen, ne? Weil es zählen nun mal die Playoffs, und solange sie da locker auf Kurs sind, können die eigentlich machen, was sie wollen.
Daran anschließend, alles richtig, ja. Aber du darfst zu Hause nicht 18-1 gegen die Astros verlieren.
Ja, natürlich. Da haben sie natürlich auch keinen Bock drauf. Das ist mir vollkommen klar.
Also das geht nicht.
Sollte nicht der Juan Soto dann auch schon langsam zu pitchen beginnen? Der verdient ungefähr gleich viel wie Ohtani, aber leistet nur die Hälfte der Arbeit.
Ja, das
nicht ganz ernst gemeint, wie du dir denken kannst. Weißt du,
ich glaube, Juan Soto sollte sich darauf konzentrieren, zu schlagen.
Ja, so, in dieser Division, Matthias hat es ja erwähnt, Axel, die San Francisco Giants und Rafael Devers, auch darüber haben wir noch nicht gesprochen, ist vor ein paar Wochen.
Müssen wir nicht.
Ja, aber pass auf. Ja, doch, aber Axel, wirklich. Bei Mookie Betts hatte ich den Eindruck, da bricht eine Welt zusammen. In der ganz kleinen Bubble, die ich verfolge, auf der Red Sox-Seite. Ja, da dachte ich, um Gottes Willen, die Welt geht unter. Diesen Eindruck hatte ich bei Rafael Devers jetzt nicht. Da sagt man, naja.
Ja, aber Das liegt ja tatsächlich an der Offseason und an den Streitereien, die dann darauf gefolgt sind. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, okay, das hat mich nicht überrascht. Natürlich hat es mich am Ende schon überrascht, aber diese Animositäten, die dann sich über Wochen gezogen haben und wo du dann halt auch jeden Tag irgendeine Meldung bekommen hast aus dem Clubhaus oder von Devers selbst, wie unzufrieden er ist und wie sehr er sich anstellt, und dann sagt der eine wieder das und Devers sagt was anderes, und ja, und ich glaube auch, dass es vom Leistungsfaktor her schon noch einen Unterschied zwischen Mookie Betts gab in Boston und Ruffy Devers. Ruffy Devers war halt so ein bisschen ein Liebling, aber gleichzeitig auch ein Maskottchen, weil er hat schon an Third Base hat er schon ab und an wilde Sachen gemacht. Und wenn du dann überlegst, okay, sie haben vor der Saison Alex Bregman geholt, der sicherlich der bessere und komplettere Third Baseman ist als Ruffy Devers, dann war es mehr so eine emotionale Sache und so ein bisschen, ach Mensch, schade. Und dann hast du dir halt überlegt, okay, sie haben ihm eigentlich einen Riesenvertrag gegeben und haben gesagt, okay, du bist unser Franchise-Player, haben ihn dann in der Offseason so ein bisschen versucht umzupolen, das hat nicht funktioniert und ja, jetzt spielt er halt bei den Giants. Es ist tatsächlich nicht so wie bei Mookie Betts. Mookie Betts tut mir heute noch weh.
Also ja, da kann alles einfach
Mookie Betts. Also wenn du dir überlegst, der einzige Spieler, der aus dem Mookie Betts Trade aktuell noch im Roster der Red Sox ist, ist Connor Wong, und Connor Wong ist irgendwie der 237 beste Catcher in der MLB. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das ein guter Trade war. Und Mookie Betts tut heute noch weh. Wie gesagt, bei Ruffy Devers. Also dass der Trade natürlich Blödsinn war und dass er viel zu günstig nach San Francisco gegangen ist. Darüber müssen wir auch nicht reden. Also die Tüte Erdnüsse hätte ich denen auch noch hingelegt. Aber emotional ist es ein anderes Level.
Ja. Finde ich auch. Und ich dachte damals, also wie die Entscheidung war zwischen Xander Bogaerts oder Rafael Devers, ich war mir gar nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war.
Da hätte ich aber auch.
Hättest du auch? Genau. Okay. Na, bitte. Du bist ja natürlich auch viel, viel näher dran und interessierter. Dann lasset uns kommen. Zum Abschluss, Matthias, ein Team. Gibt es irgendein Team, wo du sagst, okay, das schaue ich mir jetzt genauer an. Ich weiß, Tom Heberlein würde sagen die Cubs, aber Tom schaut sich die Cubs immer an. Egal unter welchen Umständen, die spielen sehr, sehr gut. Gibt es irgendein Team, wo du sagst, okay, ab dem All-Star-Break haben die etwas mehr Aufmerksamkeit, als ich diesem Team sonst zuteil werden lese?
Naja, gut, sagen wir mal, die jetzt schlecht gestartet sind und vielleicht noch was vorhaben, da kann man in der zweiten Hälfte schon mal ein Auge drauf haben. Da denke ich jetzt an die Baltimore Orioles und an die Atlanta Braves. Die haben es beide vor der Saison sicher auf dem Schirm gehabt, dass sie da in die Playoffs einziehen und um die World Series spielen. Sind richtig schlecht gestartet beide. Es wird für beide richtig, richtig hart, da noch was zu reißen. Es wird jetzt auch spannend bei der Trade Deadline, ob sie dann Buyer oder Seller sind. Wird natürlich spannend zu sehen, ob sie sich schon aufgeben oder ob sie da noch Hoffnung schöpfen.
Hast du noch Hoffnung für die Braves?
Boah, jetzt auch noch Schwellenbach verletzt und hat es wieder erwischt mit Verletzungen und so eine Losing Streak, wie sie jetzt wieder zwischendurch haben, ne? Wir haben mal 5 verloren und 2 der letzten 10. Ja, also langsam wird's eng, sag ich mal. Ich glaube, ich habe eigentlich jetzt keine Hoffnung mehr. Vor 2 Wochen hätte ich das noch mit einem Ja beantwortet, aber ja. Inzwischen.
Ich glaube, dass Acuna Junior weggeht.
Ja, das ist natürlich auch
gefragt. Yankees.
Wenn er fit ist, dann ist er natürlich auch. Ja.
Also ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich für eine kurze Zeit, ich möchte nicht sagen Hoffnung, aber Spaß gehabt habe, den Pittsburgh Pirates zuzuschauen, bis sie dann nach Seattle gefahren sind und es geschafft haben, in 3 Spielen keinen einzigen Run zu scoren. Also echt,
wenn Paul Skeens auf dem Mountain steht.
Ja, genau. Dann haben sie, glaube ich, insgesamt erst 3 Runs in der ganzen Saison gescored. Genau. Das ist absolut absurd, ja. Was ist der ERA jetzt im Moment? Ist er schon unter 2 oder ist er noch knapp über 2?
Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber es ist ganz, ganz furchtbar. Die scoren einfach keine Runs. Naja. Gut, meine Herren. Matthias, bitte gute Reise weiter nach Spanien. Axel, bist du schon wieder tief beim FC schon tief drin oder gönnst du dir noch eine kleine Auszeit, bis du dich wieder emotional noch mehr engagierst?
Ich habe noch 3 Wochen Pause. Kopfpause.
Die gönnen wir dir. Danke. Von Herzen. Danke, Axel Goldmann. Danke, Matthias Ondracek. Das war's mit der Baseball Big Show 717. Herrschaften, kurze Pause.
Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
Weihnachten Big Show 717. Eigentlich hätte ich mit Sebastian Kaiser ja am Dienstag live in den Person schon plaudern können, aber dann hätten wir ja nicht gewusst, wie das Zeitfahren, das erste Zeitfahren bei der Tour de France ausgegangen ist. Servus Sebastian, ich habe mir es natürlich sklavisch angeschaut und weiß ich nicht, muss man ein bisschen enttäuscht sein von Jonas Vingegaard, der die Tour heute bereits verloren hat.
Ich glaube, Jonas Vingegaard ist das geringste Thema heute. Also da sind, glaube ich, so viele Sachen passiert, die ja so herausragend waren, dass ich mich ehrlich gesagt um Jonas Vingegaard wahrscheinlich als letztes gekümmert habe und dann so irgendwann mitbekommen habe, dass er tatsächlich der Verlierer des Tages ist. Das stimmt. Und ja.
Dann fang mit dem Positiven an, Sebastian. Fang mit dem Positiven an, bitte.
Ja, also wie gesagt, Mann des Tages natürlich Florian Lipowitz. Jetzt nicht nur mit der deutschen Brille gesehen, sondern tatsächlich, weil er auch überragend performt hat und tatsächlich auch unter die Top Ten gesprungen ist mit einem überragenden Zeitfahren für seine Verhältnisse auch. Er ist ja ein guter Zeitfahrer, dass er jetzt so stark ist und so viele gute Leute schlägt, das war so nicht zu erwarten. Unter anderem eben Jonas Vingegaard geschlagen, der ist ja, glaube ich, 13. geworden. Florian Lipowitz ist 6. geworden. Wie gesagt, springt damit unter die Top 10 der Gesamtwertung. Nur eine Sekunde hinter seinem Kapitän Primoz Roglic. Die beiden marschieren also im Gleichschritt jetzt in der Tour weiter. Und da kann man, glaube ich, gerade nach diesem Auftakt auf den ersten Etappen, er hat ja schon auf der ersten Etappe, ich glaube, 39 Sekunden verloren, was völlig überraschend war bei einer Flachetappe. Da hat Red Bull, Burans Groß, sein Team, ja, mächtig geschlafen, als da der Wind kam. Und Evenepoel war zwar mit hinten drin, aber dafür waren Vingegaard und Tadej Pogacar in der Gruppe vorn. Und auf die dann schon nach der ersten Etappe, wo es völlig unnötig ist, 40 Sekunden fast Rückstand zu haben. Das war schon in Preps die Stimmung entsprechend am Boden im Team und auch natürlich bei Florian Lipowitz selbst. Und ich glaube, da hat der Tag heute eine Menge rausgerissen.
Also er war, glaube ich, am Ende, es war weniger als eine Minute, die er verloren hat auf Evenepoel, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja.
Das ist natürlich aller Ehren wert. Ja, also mir hat das...
Also sein Ziel, muss man sagen, ist ja in der Gesamtwertung nicht so richtig definiert. Also es gibt ja viele Leute, die ihn, da hatten wir ja, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen, die ihn auf Platz 3 hochschreiben, hochsprechen wollen, was natürlich eigentlich totaler Quatsch ist, jetzt mit seiner ersten Tour de France und so weiter. Aber wenn man jetzt mal diesen Platz 3 zum Maßstab nimmt, der zurzeit von einem Franzosen, von Kevin Fourgelong belegt wird, dann sind das da, glaube ich, anderthalb Minuten hin. Also das kann er mit seiner Stärke in den Bergen tatsächlich schaffen. Aber wie gesagt, da kommen vielleicht auch noch welche von hinten und dann sind noch andere genauso stark, an die man jetzt gar nicht denkt. Also immer vorsichtig, ich glaube, Top 10 sollte er tatsächlich in Paris am 27. Juli Top 10 erreichen, wäre das schon irre gut.
Na, ich meine, für Florian Lipowitz, er ist ja bei der Dauphiné das Zeitfahren auch gut gefahren, aber für ihn geht's jetzt halt, in den Bergen wird er stärker sein als die meisten anderen. Wahrscheinlich nicht stärker als Pogacar und Vingegaard, aber ansonsten, warum nicht da vorne mitfahren? Außer jemand aus dem Team von Vingegaard zum Beispiel darf auch ein kleines bisschen mitfahren, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Aber macht Spaß bis jetzt, der Junge. Hat das Ralf Denk so erwartet? Oder sagt Ralf Denk, erwartet Ralf Denk so etwas, würde es aber nie sagen.
Ich glaube eher Letzteres. Also ich glaube auch, dass man das nach jetzt erst 5 Tagen oder auch wenn die Ergebnisse in dem letzten halben Jahr richtig gut waren oder auch im letzten Dreivierteljahr richtig gut waren von Lipowitz, dass man da diesen Druck nicht aufbauen sollte. Und das Schönste ist ja, dass er sich diesen Druck auch selbst nimmt. Also er sagt, dass ich da unter den 3 mitgefahren bin. Das macht mir keinen Druck, also auf die Dauphiné bezogen, sondern das zeigt mir, dass ich in einer super Form bin und die werde ich ja wohl in den 2 Wochen bis zur Tour nicht verlieren. Jetzt hat er sich ein bisschen verloren gehabt an den ersten Tagen, hat auch zugegeben, dass seine Beine schwer gewesen sind, aber letztendlich, sagt er, ist das für mich eher Motivation, dass ich mit den drei davon mithalten konnte bei der Dauphiné. Und ich glaube, das war heute so ein Brustlöser. Also das kann ich mir schon vorstellen. Also Ralf Denk erwartet sich mit Sicherheit einiges insgeheim. Also er hat nach wie vor den Primoz Roglic als Kapitän benannt und in seinem Windschatten soll eben dann Florian Lipowitz fahren. Und das ist auch so ein ganz guter Satz von Lipowitz, der sagt, naja, wie du es jetzt gerade schon angedeutet hast, ne? Also wenn ich in den Bergen bei Primoz bleibe und sein letzter Helfer bin, da gibt's nicht mehr so viele andere, die schneller sind als ich. Also die von den anderen Teams, da ist längst nicht jeder Kapitän mit einem Helfer unterwegs. Also da ergibt sich das praktisch automatisch, dass er dann weit vorn im Gesamtklassement ist. Und das hatten wir ja schon bei der Vuelta, als er als Helfer Siebter am Ende war. Also das war ja schon im Grunde genommen das erste richtige Ausrufezeichen.
So, eine Geschichte, die zu Beginn der Tour auf der dritten Etappe, nämlich leider schon, Sebastian, das hätten wir schon live besprechen können, aber Jasper Philipsen ist schwer gestürzt, der fantastische Sprinter, und konnte nichts dafür. Ich habe aber gelesen, dass man, also für diesen Sturz erst recht nicht, dass man den Verantwortlichen von der Tour de France eigentlich keinen Vorwurf machen kann. Das hatte nichts mit der Streckenführung zu tun. Das war ein anderer Fahrer, Brian Coquard, wenn man ihn denn so ausspricht, der dafür verantwortlich war. Das ist dann einfach Pech, aber halt natürlich super Pech, wenn es einen der besten Sprinter erwischt, isn't it?
Ist letztendlich leider Gottes so. Also da war jetzt nichts, wo man sagen könnte, das liegt in der Streckenführung oder dass da jemand über in Absperrgitter gefahren ist, was falsch aufgestellt war oder wo die Füße auf die Straße ragen oder so. Das war nicht der Fall. Es war eine ganz normale Straße, die hin zum Sprint führte, zum Zwischensprint. Und Coquard wurde jetzt dafür bestraft mit 500 Franken und 13 Punkten Abzug in der grünen Trikotwertung. Aber letztendlich muss man sagen, und eine gelbe Karte hat er auch dazu bekommen. Das heißt, wenn er noch eine zweite bekommt, ist er raus aus der Tour. Sozusagen gelb-rot, wenn man so will. Ja. Wer sich den Sprint anguckt aus der Helikopterperspektive, da sieht man, dass da Laurens Rex auf der rechten Seite im Grunde genommen nicht weniger Schuld hat als Brian Coquard. Also die beiden geraten aneinander. Mhm. Und daraufhin gerät Coquard aus dem Pedale, er verliert das Gleichgewicht, er sagt, er ist aus dem Schuh gerutscht, demzufolge hing der Fuß in der Luft, er musste versuchen, auf dem Rad zu bleiben, dann zieht das Rad halt nach links und da kommt eben der Philipsen angebrettert und voll in ihn rein. Also natürlich am wenigsten kann Philipsen dafür, weil was soll er anders machen? Er konnte nicht mehr ausweichen. Und ja, Coquard und Rex, da weiß ich nicht, warum jetzt Laurens Rex von der Jury völlig unbehelligt gelassen wurde. Das sieht echt aus der Luft so aus, als behaken die beiden sich. Und dann ist eben leider Gottes der dritte das Opfer, nämlich Jasper Philipsen, der Top-Favorit auf das grüne Trikot, der es ja auch schon mal gewonnen hatte vor zwei Jahren.
Was denkst du, was macht Mathieu van der Poel ab jetzt? Fährt er nur mehr die Etappen voll, wo er weiß, er kann sie gewinnen? Wenn ich es richtig sehe, hat er auch niemand, dem er helfen könnte und sollte. Fährt er quasi nur für sich allein?
Ja, und fürs Team natürlich, ne? Das bringt ja dem Team auch eine ganze Menge. Also glaube ich schon, weil die werfen ja alle Gelder, die sie einfahren, am Ende der Saison in einen Topf und dann wird vom Busfahrer über die Putzfrau bis hin zu dem 25. Im Team das Geld gleichmäßig verteilt. Und da glaube ich schon, dass er natürlich jetzt auch weiter auf Etappen fahren wird. Die Etappen, die eben wie für ihn gemacht sind. Den Sprinter muss er jetzt nicht mehr unterstützen groß. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer der zweite Sprinter im Team Albertine de Koenig gewesen wäre. Und da muss man halt jetzt mal schauen, wie das aussieht. Aber das ist auch die Taktik, die ich mir vorstellen kann, dass Van der Poel weiter auf die eine oder andere Etappe fährt und dann auch noch gute Chancen hat, da erfolgreich zu sein. Und da gibt's immer ein bisschen Geld auch. Also das wird schon interessant werden. Also da glaube ich schon, dass wir von dem noch was sehen werden bei der Tour.
Ja, also Gesamtklassement stand jetzt Mittwochabend. Tadej Pogacar führt 42 Sekunden vor Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard ist Vierter mit 1:13. Florian Lipowitz 2 Minuten 31. Eine Sekunde als Neunter hinter Primoz Roglic als Achter. Ja,
Sebastian, ein Wort müssen wir schon noch verlieren. Ich bin ja am Dienstag abgereist, am Nachmittag bin ich noch drinnen gesessen bei Laura Siegemund, und wenn man sowas live sieht, dann denkt man sich, naja, da sind schon Chancen da, und vor allen Dingen auch bei 3-1 als Rückschlägerin, bei 4-3, pardon, als Aufschlägerin, wo sie den Spielball nicht genutzt hat. Und dann sitze ich am Flughafen und mir gegenüber sitzt Rainer Schüttler, hat mich nicht erkannt und ich habe auch was geschrieben, also wir haben keinen Kontakt aufgenommen, aber egal. Und Rainer Schüttler hat mit irgendjemand telefoniert und da ging es eben auch dann nochmal um dieses Match. Und bei Rainer Schüttler hatte ich den Eindruck, ohne mit ihm gesprochen zu haben, dass er hat richtig gelitten darunter, wie groß die Chance war. Warst du danach bei Laura Siegemund in der Pressekonferenz? Wie war dein Eindruck, wenn ja?
Ja, ich war in der Pressekonferenz natürlich, und das war im Grunde genommen genau so, wie du es jetzt gesagt hast. Das wusste sie auch, dass die Chance da war, Arina Sabalenka zu schlagen. Und das war jetzt das fünfte Mal, dass sie gegen eine Nummer 1 gespielt hat in ihrer Karriere. Hat jetzt das fünfte Mal verloren. Und ich glaube, das lag jetzt nicht deswegen, wegen dieser Statistik, aber schon insgesamt an ihr, weil sie natürlich auch beim 3-1 im dritten Satz die Chance hatte, das 4-1 zu machen. Und dann glaube ich tatsächlich, dass das Ding gegessen gewesen wäre. Und natürlich sagt sie, wenn du verlierst, bist du immer enttäuscht. Das ging ja auch so nach dem Match. Und gerade weil sie weiß, das ist auch wieder ihre Aussage, wenn sie 2-3 Sachen besser macht, dann gewinnt sie das Ding. Und das stimmt einfach. Und das ist das, was ihr jetzt so ein bisschen nachhängt. Und unabhängig davon, dass das ein Riesenturnier von ihr war, sie sagt, wenn sie jetzt so ein bisschen im Urlaub da zu Hause auf Sardinien, wo sie mit ihrem Freund und Trainer wohnt, wenn sie da so ein bisschen entspannt, dann kommt der Stolz auch auf das, was sie hier geleistet hat, mit 37 Jahren im Viertelfinale zu stehen. Aber jetzt im ersten Moment war natürlich die Enttäuschung groß, gerade weil sie eben nicht 1-6, 2-6 verloren hat, sondern den ersten Satz gewonnen haben, der zweite Satz okay, und dann im dritten Satz tatsächlich wieder die Chance hatte, das Ding zu ziehen. Also das war genauso, wie du es gesagt hast, ja.
Also man muss nochmal, sie hat fantastisch gespielt, nicht nur in diesem Match das ganze Turnier, aber speziell in diesem Match komplett die richtige Taktik. Aber natürlich, Laura Siegemund ist ja extrem schlau, die wird auch wissen, so eine Chance kriege ich nie mehr. Mit den 37 Jahren, wie oft wird sie noch in dieser Situation sein? Und das muss dann richtig wehtun.
Das muss richtig wehtun, aber ich glaube, sie ist so selbstbewusst, dass sie daran glaubt, dass sie nochmal so eine Chance kriegen wird. Also sie glaubt mit Sicherheit nicht, dass das jetzt das letzte Viertelfinale in einem Grand Slam in ihrer Karriere war. Na, aber im Prinzip ist es genau so. Ich habe unmittelbar vor dem Match, ich glaube eine Stunde vor dem Match, habe ich im Restaurant, im Medienrestaurant Barbara Rittner getroffen, die ehemalige Bundestrainerin, und auch gefragt, was glaubst du, was wird da passieren? Und da sagte sie im Grunde genommen dieses Match voraus. Sie sagt, wenn sie einen guten Start hat, die Laura, in das Match, dann hat sie tatsächlich eine Chance gegen die. So, und den Start hat sie ja mit 3-0, zwei Breaks,
ja.
Überragend gehabt. Also einen besseren Start gibt es nicht. Das war, glaube ich, gegen so eine Spielerin der beste Start in ihrer gesamten über 20-jährigen Karriere. Und vielleicht war es sogar, man muss da immer vorsichtig sein, weil wir ja nicht alle Spiele im Leben von Laura Siegemund gesehen hat, aber vielleicht war das sogar der beste oder zumindest einer der besten Sätze, den sie in ihrer Karriere gespielt hat, dieser erste Satz gegen Sabalenka. So, und dann ist eben das passiert, was wir alle gesehen haben, dass es eben dann leider um Nuancen im dritten Satz nicht gereicht hat.
Ja, also ganz schade, ganz knapp, trotzdem fantastisches Turnier. Sebastian, und du hingegen bist jetzt endgültig auf dem Weg nach Gstaad. Nein, du bist nicht auf dem Weg nach Gstaad, um Alexander Zverev dort persönlich in Empfang zu nehmen. Ich glaube immer noch, dass er spielen wird, auch wenn du mir sagst, du weißt, dass er nicht spielen wird. Nein, du fährst zur Tour de France. Wie ist dein Reiseplan? Welche Etappe? Wann wirst du freitags erstmals bei der Etappe dabei sein?
Nein, also ich fliege morgen zurück nach Deutschland, schnappe mir mein Auto und fahre am Freitag nach Rennes. In Rennes treffe ich dann Kollegen, die schon meine Unterlagen, also Akkreditierung, Autoaufkleber und so weiter abgeholt haben. Zu denen fahre ich am Freitagabend in Rennes ins Hotel. Und da übergeben die mir das alles. Und am Sonnabend früh fahre ich dann von Rennes, eine Stunde, glaube ich, ist das nur, nach Laval. Und da erwarte ich dann das Feld am Sonnabend. Nachmittag.
Umgekehrt. Sebastian, umgekehrt. Das Feld erwartet
mich. Oder so. Wenn ich ein bisschen langsam bin, dann erwartet das Feld mich. Das wäre aber fatal.
Gehen wir am diesem Wochenende schon in die Berge? Ich werde nämlich sehr, sehr viel Tour de France sehen, noch mehr als bis jetzt, weil ich bei meinen Eltern bin, die ganz, ganz sklavisch Radsport schauen.
Na, für uns heißt das Berge, nämlich das Zentralmassiv. Da würden wir wahrscheinlich kaum hochkommen. Aber wenn du jetzt mit Bergen meinst, die Pyrenäen und die Alpen sind in der dritten Woche, die Pyrenäen dann in der zweiten Woche und jetzt vergnügen wir uns aber erstmal in der Bretagne morgen und dann geht's ins Zentralmassiv.
Wir werden es uns anschauen. Sebastian, vielen, vielen Dank. Machen wir eine kurze Pause in der Big Show 717.
Hallo zusammen, ich bin Mladen Petric und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 717. Wir gehen in den Endspurt und der Endspurt heißt Tennis. Wir hoffen, dass der große Simon Graf auch in dieser Woche noch dazukommt. Letzte Woche haben wir mit ihm und mit Moritz Lang in Wimbledon gesprochen, aber schon in der Leitung ist Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
Ja, servus. Ist schon wieder Big Show, freier Wahnsinn.
Es ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich
ein
Wahnsinn.
Und du bist schon wieder zurück. Ja.
Boah, es ist alles ein bisschen stressig gewesen, aber ich freue mich auf der einen Seite zurück zu sein, weil ich jetzt sowieso keinen Platz mehr auf dem Center Court bekommen hätte, um die Spiele live zu sehen. Aber ich habe natürlich ganz, ganz viel gesehen und jetzt sind wir doch wieder bei einem Halbfinale der Männer angekommen, Paul, wo wir vor dem Turnier gesagt haben, ja, das ist extrem realistisch, dass im Halbfinale Jannik Sinner gegen Novak Djokovic spielt und dass Carlos Alcaraz gegen Taylor Fritz spielt. Das keine Überraschungen. Die Überraschung hat es zu Beginn gegeben.
Mhm.
Ich finde, wenn wir auf das erste Halbfinale schauen, oder es wird als zweites gespielt, Sinner gegen Djokovic, machst du dir irgendwelche Sorgen, dass einer der beiden, vielleicht sogar beide, unter diesen Stürzen, die sie ja beide hatten, zu leiden haben?
Ich glaube nicht mehr. Ich mache mir keine großen Sorgen. Djokovic sah im ersten Moment gar nicht gut aus gestern. Beim Match war er gegen Kobolli. Ich glaube, das wird schon passen. Ellbogen, Sinner ist vielleicht das größere Problem. Muss man echt gucken. Der hat jetzt einen Tag vor seinem Match gegen Shelton, hat er gesagt, nur 10 Minuten trainiert.
Ja.
Jetzt war das gegen Ben Shelton, aber finde ich sehr, sehr ordentlich. Also mein Gefühl sagt, der beißt sich durch und am Ende gewinnt Sinner. Ist irgendwie mein Gefühl, dass Sinner sich da durchsetzt. Und dann wäre es wahrscheinlich wieder Sinner-Alcaraz im Finale. Ja, so mein Gefühl, aber ich bin gespannt, was du sagst und du musst natürlich auch noch ein bisschen von vor Ort berichten, von der Stimmung, von der Hitze auch.
Also die ersten beiden Tage war unfassbar heiß, 34 Grad, vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr, dann am Mittwoch hat es ein bisschen hergeregnet, so ging es Wochenende hin, war ich dann zum Teil sogar froh, dass ich eine Jacke mit dabei hatte. Aber das Schöne ist natürlich, dass man die Spiele aus der Nähe sehen kann. Also Paul, du kennst das da oben von diesem TV-Compound. Man schaut runter auf den 18er, wo gute Matches waren. Das ist einfach herrlich. Und ich habe mir dann doch recht viele Spiele auf dem Center Court auch angeschaut. Zum Beispiel De Minaur gegen Djokovic, wo Alex De Minaur, finde ich, zu Beginn extrem schlau gespielt hat. Der hat nämlich nur langsame Bälle gespielt. Der hat gar nicht versucht, die Punkte zu machen, sondern hat gesliced und hat, also nicht gehoben, natürlich für uns jetzt immer noch gereicht, Paul, aber nach Maßstäben eines fast Top-10-Spielers, der De Minaur ja war, vielleicht wieder wird, war das sehr langsam und Djokovic hat damit Probleme gehabt. Dass er so natürlich nicht über 4-5 Sätze durchspielen kann, das ist klar, aber in dem Moment, wo De Minaur dann geglaubt hat, jetzt muss ich meinen Bällen nachgehen, hat er teilweise so schlechte Volleys gespielt, also wirklich, wo du denkst, das gibt's nicht. Ja, und das ist natürlich ein Fressen für Djokovic. Und den Tag drauf habe ich dann gesehen, Rublev gegen Alcaraz, die haben doppelt so schnell gespielt gefühlt. Ich meine, Rublev knallt auf jede Kugel drauf und Alcaraz kann natürlich da mitspielen, aber Struffi zum Beispiel habe ich auch live gesehen gegen Alcaraz, Struff hat super gespielt. Also wirklich, also Struff, und das war vom Ergebnis her, das Ergebnis wird dem Spiel nicht gerecht, weil Struff im vierten Satz diesen Volley, den er da hat bei 4-4 und einen Vorteil für ihn, den Vorhandvolley, ja, wenn er das 5-4 macht, dann schaut sich Carlos das nicht gerne an und Struffi schaut sich's gerne an und da war nichts zu holen. Aber jetzt glaube ich halt, auch jetzt unter dem Eindruck noch dieses glatten Ergebnisses gegen Cameron Norrie, dass Carlos halt komplett seinen Groove gefunden hat. Jetzt konzentriert er sich auch über drei Sätze lang, also lässt er nicht mehr so gegen Fabio, da hat er auch herumgeblödelt, ja, da wusste er, lass ihn mal spielen, aber ich glaube, er hätte immer noch ein bisschen besser spielen können, als dann wirklich notwendig war. Aber jetzt ist er drinnen und ich sehe halt nicht, wie Taylor Fritz ihm wehtun wird können. Fritz ist ein super Arbeiter, schlägt gut auf, aber er spielt halt auch viel von der Grundlinie. Also ich glaube, Riley Opelka könnte Alcaraz eher wehtun, wenn er denn in Form wäre, als Taylor Fritz. Wie siehst du das?
Also Taylor Fritz ist ein brutaler Arbeiter, wie du sagst. Und es wirkt manchmal bei ihm so fast ein bisschen teilnahmslos, weil der gar nicht so dieses heftige Sendungsbewusstsein auf dem Platz auch hat. Aber er ist ein irre Wettkämpfer. Und wir dürfen nicht vergessen, gegen Petri Perica, Jens, was war's? 0-2 Sätze und dann ein Tiebreak, 1-5. Hinten auch im Tiebreak gegen so einen Aufleger wie Petri Perica. Also dann ist das Turnier normalerweise vorbei. Ja, spricht für ihn, dass er sich da so durchgebissen hat. Und der spielt eigentlich dann mit der berühmten Hausmanni jetzt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er, wenn er einen super Servicetag hat, dass es ein bisschen enger wird. Aber dass er ihn im Best of Five, dass er Alcaraz schlägt, dass er ihm drei Sätze abnimmt, boah, sehe ich nicht. Also sehe ich genauso wie du. Und es spricht viel für den Doublesieg dann für Alcaraz, French Open, Wimbledon, erneut. So wie letztes Jahr. Ich glaube, er gegen Sinner. Glaubst du auch Alcaraz Sinner im Finale?
Also ich glaube Alcaraz Sinner aus einem einfachen Grund, weil Djokovic, ich glaube echt, dass der ab und zu merkt, dass er 38 Jahre alt ist. Und ich glaube, dass das den Ausschlag geben wird. Sinner glaube ich schon, dass er fit sein wird, soweit man das von unserer Warte aus beobachten kann. Ja. Aber er hat auch, also Djokovic, klar, ab und zu spielt er ein bisschen Theater, aber er hat gegen Demenor, finde ich, schon oft auch gepumpt. Und bei Sinner kommt noch dazu, dass Sinner diese Sicherheit hat und dass er aber dazu auch noch ein bisschen schneller spielt als Demenor, bisschen offensiver spielt. Wenn Djokovic den ersten Satz gewinnt, ich glaube, der erste Satz wird unheimlich wichtig sein. Wenn Djokovic den ersten Satz gewinnt, dann okay, schauen wir mal. Das Gleiche, wenn er bei den French Open den dritten Satz gewonnen hätte, glaub zwar nicht, dass er das Match gewonnen hätte, aber ich hätte es mir trotzdem, es wäre spannend
gewesen. Ja. Und dann wäre es wieder lustig gewesen, so auch wie mit den Fragezeichen, was passiert dann im Kopf. Es ist Djokovic auf der anderen Seite. Bei Sinner weiß man über die lange Distanz. Da waren viele Fragezeichen. Ich finde, diese Fragezeichen, die hat er jetzt eigentlich erstmal ausradiert, auch mit dieser Leistung im French Open Finale gegen Alcaraz. Also wenn man dann über so einen langen Zeitraum im wichtigsten Spiel so eine Leistung abliefern kann, ja, brutal. Aber es wäre ja auch irgendwie dann die Krönungsmesse, wenn du sagst, okay, wir bekommen jetzt einfach nochmal Alcaraz-Sinner und dann im Wimbledon Finale. Das passt schon ganz gut.
Das wäre schön, die beiden haben noch nie auf Rasen gegeneinander gespielt und Djokovic gegen Sinner gab es ja schon zweimal auf Rasen. 22 und 23 und einmal hat Djokovic 0-2 Sätze aufgeholt.
Bist du dir sicher? Ich glaube, ich fällt mir gerade ein, ich habe mit Misha vor ein paar Jahren Sinner Alcaraz kommentiert und da hat Sinner Wimbledon in 4 Sätzen gewonnen.
Moment, das hat mich gestern nämlich mein Sohn gefragt und vielleicht habe ich ihm eine falsche Auskunft gegeben.
Ja, weil ich bilde mir ein, also dieses Match habe ich irgendwie noch vor mir.
2022, du hast recht.
Ja, und genau, und Sinner gewinnt in 4, ne?
Sinner gewinnt in 4, absolut richtig. Da habe ich Robin gestern Blödsinn erzählt.
Und Sinner kommt dann ins Halbfinale sogar und kriegt dann, oder ist es die nächste Runde, wo er 2-0 Sätze gegen Djokovic hat, aber letztendlich keine Chance. Letztendlich keine Chance, Djokovic macht es dann ganz locker in den Sätzen 3, 4 und 5. Und gewinnt natürlich das Turnier.
Ja, das stimmt. Also das war schon erstaunlich, weil Djokovic kommt da aus der Umkleidekabine raus, als ob nichts gewesen wäre. Mhm. Und das war übrigens dieses Spiel, wo dann Darren Cahill, du hast ja sicher den Podcast auch gehört von Andy Roddick, wo Darren Cahill zu Djokovic hingegangen ist. Ja, ja. Und gefragt hat, was kann man anders machen?
Hast du mal ein paar Minuten?
Genau, ja, was kann man anders machen? Ja.
Und dann saugt er das auf natürlich wie so ein Schwamm. Und ja. Also die Quintessenz für mich war, dass Djokovic ja gesagt hat, ey, Wahnsinnsschläge, aber ich kann mich so gut drauf einstellen.
Ja.
Es ist dann letztendlich, irgendwann mal hast du dann den Flow und es ist, jeder Schlag ist gleich. So. Und da musste ich natürlich auch an unseren geliebten Sascha Zverev denken.
Von dir geliebten, bitte, ja.
Genau.
Das ist tatsächlich so. Und
Das ist ein Ähnliches. Das ist auch nicht einfach die Bälle, die haben keinen anderen Sound, die haben kein anderes Tempo. Ja, das ist nach wie vor ein Problem.
Ja, wir sind ja alle gespannt,
wie es weitergeht,
weil unser Schweizer Freund Simon Graf, also es muss ihm was dazwischen gekommen sein, weil er ansonsten, wahrscheinlich hat er jetzt die letzte Besprechung, wahrscheinlich hat Belinda Bencic ihn angerufen und gesagt, Simon, gib mir bitte einen Gameplan mit, dem ich Iga Świątek schlagen kann. ansonsten wäre er dabei gewesen. Aber apropos Schweiz, ja. Du hast First-Hand-Infos, dass Sascha nicht im Start spielen wird. Ist das korrekt? Kannst du die mit uns teilen? Weil Kollege Kaiser hat wohl auch mit dem Zverev-Camp gesprochen. Da hieß es auch, er wird im Start nicht spielen. Ich habe noch keine Rückzugmeldung offiziell bekommen.
Ja, also jetzt war erstmal, was man so mitbekommen hat, das war Ibiza. War jetzt auch mal ein bisschen Seele baumeln lassen. Und das wünscht man ihm ja. Also wie der sich da geöffnet hat auf der Pressekonferenz. Erstmal dafür Hut ab. Mutig und guter Schritt nach vorne. Und ich hoffe, ja, es hat sich ja auch in der PK so angehört, er will sich jetzt auch mal eine Auszeit gönnen und ist jetzt auch offen für psychologische Hilfe, will mit einem Sportpsychologen, mit einer Sportpsychologin arbeiten. Mal schauen, ob das dann jetzt passiert und wie es weitergeht. Und das erste Turnier sollte dann Toronto erst wieder sein. Also das Masters in Kanada und jetzt auf den Sand zu gehen, da habe ich gehört, hat auch Jess Green schon die Hand gehoben und gesagt, das machen wir bitte nicht, sondern ab nächster Woche beginnt dann das harte Training oder ja, dann wirklich die Vorbereitung für die US Open für Hardcourt und jetzt nicht mehr auf den Sand, kein Start, kein Kitzbühel, sondern Vorbereitung und dann Kanada Masters, Cincinnati Masters und die US Open. Das wären dann die Turniere. Könnte man jetzt noch drüber nachdenken, ob vielleicht Washington Sinn macht vorher. Das hat er auch schon zweimal gewonnen. Da rechne ich jetzt aber auch nicht damit. Also, weil es passt dann ja auch nicht. Ein bisschen Auszeit, ein bisschen Vorbereitung. Aber das ist jetzt nur, da habe ich nicht die letzten Infos, was ich so ein bisschen gehört habe von den Kollegen von Amazon Prime, dass Misha auch jetzt schon Start ausgeschlossen hat. Also, ja. Okay.
Ja, also Washington habe ich ja gehört, dass es das soll ein ganz furchtbares Turnier sein. Von der Dominik hat das mal gesagt, ja. Der hat einmal Washington gespielt, hat gesagt, da fährt er nie mehr hin, weil das Ganze, es ist zu heiß und es ist einfach, es ist nicht schön.
Große Kraft. Ja,
große Kraft. Und aber klar, Sascha hat das, wie du sagst, wird schon zweimal gewonnen. Aber dann wird der Sommer natürlich auch wieder elendslang. Wenn du Washington spielst und heuer ist ja so, dass Cincinnati ist diese 10 Tage und das Finale von Cincinnati ist am Montag. Dienstag, Mittwoch sollte Sascha schon mit Belinda Bencic Mixed spielen bei den US Open.
Das schaue
ich mir auch erstmal an. Also, ganz komisch.
Ja, und ich finde, er hat einfach zu viel gespielt. Das hat er ja auch immer wieder seinen selber eingeräumt. Er ist ein Vielspieler, aber da ist viel schiefgegangen. Nach den Australian Open hat er sich nicht die Auszeit genommen, die er gebraucht hätte. Der Südamerika-Swing war irgendwo dann für die Fisch. Ja,
nicht wenn du aufs Bankkonto schaust, dann war er, glaube ich, okay.
Ja, aber jetzt geht's ja vor allem so für diese ganze Jagd auf die Position 1, Sinner mit der Auszeit. Da war er so ein bisschen, glaube ich, ein Getriebener. Und es ging nichts vorwärts. Und letztendlich war er eigentlich in einem ziemlichen Loch da schon drin, weil ich glaube, dieses Australian Open Finale einfach stark nachgewirkt hat. Ja. Und auch da, wenn man auf die Zwischentöne hört, war er eigentlich schon ausgebrannt. So. Und also so, das ist jetzt so meine Analyse. Und ich glaube, jetzt war das ja letztendlich, das war ja, ja, schon bemerkenswert offen, diese Pressekonferenz. Also das war krass, auch von den Eindrücken, wenn du mit den Leuten sprichst, die da vor Ort in der PK saßen, muss man ja erstmal sagen, ja, Respekt dafür, sich so zu öffnen. das hat er sich auch, glaube ich, dann ja so überlegt. Das war ja nicht 5 Minuten nach dem Match, sondern so 2,5 Stunden danach. Und ich hoffe, ja, er ist da, wenn man sich auch die Resonanz anhört aus der Szene, jetzt Djokovic hat seine Hilfe angeboten, Sabalenka hat gesagt, oh ja, sie ist auch da sehr angefasst von, wirklich eigentlich schockiert darüber, dass es bei Sascha, dass er da auch diese mentalen Themen hat, obwohl er von seiner Familie umgeben ist, dass er da sich nicht in diesem Kreis so öffnen kann. Ja, ich hoffe, er kommt wieder da gut auf die Füße und er nimmt sich wirklich auch die Zeit dafür. Ja.
Und das ist wiederum eine Situation, die sehr, sehr ähnlich ist, finde ich, zu der von Stefanos Tsitsipas. Und das ist vielleicht noch das, was ich mitgenommen habe aus Wimbledon, weil der heimliche Star in diesen Tagen von Wimbledon war ja eigentlich Goran Ivanišević. Muss man ganz klar sagen.
Herrliche Aussagen, herrliche Interviews.
Ja. Mit allem, was er gesagt hat. Und es sind auch ein paar nicht ganz jugendfreie Aussagen dabei gewesen. Aber
das sag doch mal. Umso schöner.
Naja, er hat wohl einen Podcast gemacht mit Pat Rafter. Und hat dann nicht gemerkt, dass das Mikrofon noch an ist.
Ups.
Und sagt dann irgendwie so, ja, yeah, maybe he should go to Alaska and fuck a polar bear. Das hat man dann irgendwie so gehört, do something different. Und das war dann schon spannend, aber so ist Goran halt, ja. Der sagt einfach, wie es ist. Und die interessante Frage ist jetzt, wie sagt der Tsitsipas bei sich zu Hause, danke Goran, genau das habe ich gebraucht, mal einen öffentlichen Weckruf. Oder sagt sich der Stefanos zu Hause, Alter, was willst du von mir? Ich zahle dir Geld und du machst mich öffentlich nieder. Das ist two ways about it, also komisch. Ja.
Ich glaube, also Tsitsipas, die Aussagen, die Ivanišević getätigt hat, dass er so unfit auch ist, dass er blockiert ist, wie unfit. Boah, das ist natürlich auch schon erstaunlich. Aber wenn Tsitsipas für sich erkannt hat, okay, jetzt gibt's erstmal nur Arbeit, 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 dann glaube ich, könnte das ein sehr, sehr gutes Match sein. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, Tsitsipas ist zu gut dafür. Den werden wir, als dass er nicht zurückkommt. Also ich glaube schon, der wird nochmal angreifen können. Boah, es wird natürlich nicht leichter mit Alcaraz und Sinner, aber ich glaube, also der ist ja jetzt im Ranking komplett rausgepurzelt. Ich glaube, der kommt schon nochmal in die Top 10 zurück. Wäre jetzt mein Gefühl. Mal schauen, was mit Paula Badosa ist. Jetzt haben sie sich ja wieder getrennt irgendwie. Das ist ja in Wimbledon, was man so hört, waren die erst zusammen in einem Haus und dann ist es da irgendwie viel gegangen und er hat dann bei Goran geklingelt und gesagt, du, kann ich bei dir auf der Couch pennen? Also das auch noch im Turnier, unglücklich, jetzt anscheinend wieder die Trennung.
Und da setzt
sortiert bekommen, ja.
Und da setze ich noch einen drauf, Paul, denn angeblich hat er nicht nur geklingelt, sondern er hätte auch sein Kissen mitgenommen aus dem Haus, weil er offenbar ein Spezialkissen hat, auf dem er gerne schläft. So, es ist nichts geworden mit Simon noch. Vielleicht, also so wie ich den Simon kenne, wird er sich noch melden bei mir. Vielleicht kriege ich das noch rein, wenn nicht. Also auf jeden Fall, mal Paul, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Das war's, die Big Show 717. Na klar, gib mir noch deine Prediction für die Finals. Auch bei Frauen und Männern. Frauen und Männer.
Ja, und du auch. Ja, also bitte. Genau. Alcaraz Sinner.
Ja. Die sage ich auch. Sage ich auch.
Ja, da sagen wir beide wahrscheinlich Alcaraz am Ende der Champion. Ich würde mir irgendwie Sinner wünschen, aber mein Gefühl sagt Alcaraz. Ja. Ja, Alcaraz macht's. Und bei den Damen ist es Iga Świątek gegen Sabalenka. Świątek gewinnt.
Also, ich unterschreibe
bei Petko. Ich gehe mit Petko. Die sagt das nämlich, seit 3 Wochen sagt das Petko.
Also Iga Świątek schaut 10-mal besser aus als in den letzten Jahren in Wimbledon, wo sie irgendwie komplett lost war auf Rasen. Und ich bin, was die Finals angeht, auch bei den Männern mit dem Sieger bin ich bei dir. Ich habe eine gewisse Abneigung gegen Aryna Sabalenka entwickelt. Ich fürchte aber, dass sie das Finale gegen Iga Świątek gewinnen wird.
Und wahrscheinlich war das eine entscheidende Match, das sie hatte überstehen müssen. Das war gegen Laura Siegemund und Siegemund war so nah dran, ja. Schade.
Wahnsinn.
Schade, aber das wollte ich auch noch kurz dazu sagen. es ist so erstaunlich, dass Laura Siegemund, wie sie das macht mit ihren Möglichkeiten, wie sie da wirklich in den Kopf von Sabalenka reingekommen ist, wie sie Sabalenka aus dem Rhythmus immer wieder rausgeholt hat, das war schon eine Meisterleistung. Sie hat es dann leider nicht über die Ziellinie wuchten können, hat sich nicht dieses Doppelbreak da geholt, aber sie war drin. Sie war drin im Schädel und sie hatte Sabalenka die Nummer 1 der Welt, und das muss man sich mal reinziehen. Also die spielt wirklich einen ganz anderen Ball. Die spielt wirklich vom Tennis her ganz anderes Tempo. Aber sie hatte sie auf der Schaufel. Ja. Und Sabalenka, glaube ich, die wird danach erstmal, das hat Sascha Bajin auch gesagt, die wird erstmal auf den Trainingsport gegangen sein. Sagen so, jetzt bitte mal richtiges Tennis, jetzt bitte. Ich muss hier diesen schlechten Geschmack, I need to get the bad taste out of my mouth. Ja, ich muss jetzt hier erstmal richtig hitten.
Das auf jeden Fall.
Und das wird jetzt gegen Anisimova auch ganz anders.
Ja, das wird ganz anders. Da hast du völlig recht. Und ich würde nur eins sagen, also wenn Laura Siegemund mal nicht mehr Tennis spielen mag, ich bin mir sicher, sie wird eine fantastische Paddle-Spielerin werden.
Ja, ich glaube, sie wird eine hervorragende TV-Expertin, so auf ihre Analysen, da bin ich auch jetzt schon gespannt. Und sie wird vor allem ein super Coach, ja, bin ich mir ganz sicher.
Wenn sie das möchte, wenn sie das möchte.
Wenn sie das möchte, ja. Ich bin gespannt, ja.
Paul, es war ein Fest, das war es, die Big Show 717. Vielleicht war es das noch nicht, wenn der Simon vielleicht doch noch kommt, aber wir tun mal so, als ob es das gewesen wäre. Nächste Woche hören wir uns wieder.
Bonjour, c'est Pierre Gerbert, vous êtes sur Sport Radio 360.
Ja, die Big Show 717 erfährt ein unerwartetes Da Capo und der Paul ist gleich nochmal da. Paul, du bist zurückgekommen. Grüß dich, Paul.
Paul, the comeback.
Ja, das ist auch so ein schnelles Comeback und jetzt ist er dabei, der große Simon Graf aus der Schweiz, Tagesanzeiger. Servus, Simon.
Hallo.
Simon, wir beide haben, und es soll jetzt eigentlich fast nur über Belinda Bencic gehen, die ja heute Nachmittag ihr erstes Halbfinale in Wimbledon spielt. Aber was hast du in den letzten Tagen über Belinda gelernt? Mit welchen Ansprüchen ist sie hingegangen? Wie haben sie sich hingefahren nach Wimbledon? Wie haben sich diese Ansprüche verändert? Erzähl uns bitte was über Belinda, die wir alle lieben, möchte ich sagen. Weil sie nett ist.
Ja, Belinda ist total nett. Ich habe ja vor dem Turnier mit ihr ein Interview geführt. Und da hatte ich das Gefühl, ja, das kommt nicht so gut hier in Wimbledon, weil sie war noch ein bisschen angeschlagen, sagen wir es so. Aber ich glaube, es ist auch das Geheimnis, wenn sie ohne Erwartungen an ein Grand Slam Turnier fährt, dann spielt sie meistens gut. Also das war 2019 so am US Open, als sie sich in Cincinnati den Fuß übertreten hatte, kaum trainieren konnte vor dem Turnier und dann bis ins Halbfinale kam. Und das ist auch jetzt so. Also sie hat sich wirklich in Form gespielt, die ersten paar Runden waren nicht überragend, aber jetzt die letzten zwei Spiele waren sehr stark gegen Alexandrova und gegen Andrejeva.
Paul, frag du den Simon bitte gerne auch, aber ich schließe nochmal die Anschlussfrage an. Simon, ich habe Belinda Bencic das erste Mal gesehen, das war in Leipzig und da hat die Schweiz Fed Cup gespielt gegen Deutschland. Das muss 2016 gewesen sein. Mhm. Da ist Angie Kerber gerade aus Australien gekommen, da hat sie die Angie gewonnen dort und Belinda hat super gespielt. Und dort dachte ich mir, die spielt so gut, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Belinda Bencic mal ein Grand Slam Turnier gewinnt. Das ist ihr bis jetzt nicht gelungen. Erste Frage, dachte man das in der Schweiz damals auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist? Und B, warum hat es nicht funktioniert?
Ist klar, also die Erwartungen waren natürlich hoch. Sie wurde so ein bisschen als neue Hingis gepriesen, obschon der Vergleich natürlich schwierig war, weil Hingis war ein Wunderkind und Belinda war einfach eine sehr gute Spielerin, sehr früh. Und sie hat sich vielleicht ein bisschen zu stark unter Druck gesetzt, in den ersten Karrierejahren. Sie ist ja sehr ehrgeizig, hat sich dann auch ein bisschen vielleicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen ab und zu in großen Spielen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied jetzt als Mutter, wenn man die letzten beiden Matches gesehen hat, wie unglaublich ruhig sie bleibt, auch in heiklen Momenten. und sie hat irgendwie gecheckt, ja, ihr Leben ist sowieso schon gut, auch ohne Grand Slam Titel. Wenn einer da noch dazukommt, umso schöner, aber sie hat so diese Gelassenheit entdeckt, die auf dem Tennisplatz durch das Muttersein, und das finde ich eine wunderbare Botschaft.
Paul, wie ist deine Botschaft an Belinda Bencic und an Simon Graf?
Ich bin begeistert, also ich finde, sie war immer schon eine sehr, sehr schlaue Spielerin, und ja, also wie sie das jetzt gegen Andrejewa dann auch diese Big Points spielt, das ist wirklich beeindruckend. Jetzt bin ich sehr gespannt, was traust du dir noch zu, auch gegen Iga Świątek, weil Świątek so gut wie in diesem Jahr habe ich Świątek noch nie auf Rasen gesehen, und wir haben da eine Expertin, eine Sky-Expertin jetzt bei Amazon Prime, die erzählt seit 2-3 Wochen, Świątek gewinnt Wimbledon, und das ist Andreja Petkovic. Bin ich gespannt, ob du da mitgehst. Was passiert jetzt? Bencic, Świątek.
Ja, ich denke, es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Sie haben ja vor 2 Jahren gegeneinander gespielt. Da hat Belinda 2 Matchfälle gehabt im 2. Satz im Achtelfinale und dann verloren. Also, und ich denke, die Spielstile haben sich ja nicht grundsätzlich verändert. Also Belinda spielt sicher gut auf Rasen, weil sie haben sehr kurze Schwünge, sehr gute Antizipation und nimmt die Power mit der Gegnerin. Mhm. Iga spielt sich auf Sand am besten, weil da der Topspinner am höchsten abspringt. Sie hat schon gewisse Parallelen zu Rafa Nadal, aber natürlich kann sie auch gut auf Rasen spielen, das hat sie jetzt gezeigt. Ich habe das Gefühl, sie spielt ein bisschen druckvoller als auch schon. Das wird sicher für Belinda Challenge, diese Power zu absorbieren und so die Ballwechsel nach ihrem Gusto zu gestalten. Ich finde, sie hat das ausgezeichnet gemacht gegen Andrejewa. Ich meine, Andrejewa ist ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die wird viele Grand Slam Titel gewinnen, wenn die so weitermacht. Und wie Belinda da taktisch gespielt hat, wie sie da immer wieder so die Punkte modelliert hat nach ihrem nach ihrem Geschmack, das war schon sehr stark. Also ich würde sagen, für mich ist 50-50.
Ich habe ja, Paul, wenn ich dieses Spiel vorgeschaut habe, Andrejewa gegen Bencic, dachte ich, das sind zwei Spielerinnen, die sehr ähnlich sind, weil beide irgendwie diesen Tennisplatz so vermessen, wie das früher eben Martina Hingis gemacht hat. Ja, beiden fehlt irgendwie so dieser richtige eine. Gut, bei Sabalenka kann man sagen, es ist Aufschlag und wenn er denn kommt und vor allen Dingen aber die Vorhand. Das haben ja weder Andrejewa noch Bencic. Deshalb fand ich die Partie Bencic-Andrejewa aus taktischer Sicht auch sehr interessant. Wie ist dir gegangen, Paul?
Mhm. Ja, also bei Andrejewa sehe ich wirklich viele Parallelen zu Martina Hingis auch. Also der richtige Schlag im richtigen Moment, die legt sich die Gegnerinnen so zurecht. Hab aber auch jetzt auch so zugelegt, was die Power angeht. Und ja, ich bin komplett bei Simon. Also wenn das so weitergeht, ich finde auch eine ganz spannende Konstellation mit Conchita Martinez. Also die haben wirklich eine tolle Coach-Spielerin-Beziehung. Und wenn das so weitergeht, ja, dann ist sie auf dem Weg nach ganz oben. Also weil auch taktisch sehr, sehr stark und trotzdem sehe ich so viel Power. Also und von der Physis, wie gut sie in der Verteidigung ist, da ist auch schon so viel da. Deswegen toller Sieg für Belinda Bencic und 50-50 finde ich spannend. Ich hätte jetzt Świątek schon ein bisschen vorne gesehen, aber du überzeugst mich, Simon, auch mit diesen kurzen Schwüngen. Ich glaube, da kann sie Świątek sehr wehtun, da kann sie die auch erwischen. Und bin ich sehr gespannt. Also und dann Wimbledon-Finale wäre natürlich, das wäre der größte Erfolg ihrer Karriere. Ich meine, die ist Olympiasiegerin, richtig?
Ja, ja.
Die ist Olympiasiegerin, ja.
Aber ich finde, so ein Wimbledon-Finale steht da fast nochmal drüber.
Ja, würde ich auch sagen. Also sicher ein Wimbledon-Titel.
Ja, das sowieso. Also, da müssen wir nicht drüber reden. Ja,
Belinda hat ja nach dem Olympiasieg hat sie gesagt, ja, jetzt kann ich befreit spielen, jetzt bin ich Olympiasiegerin, habe eigentlich schon alles gewonnen. Und dann irgendwie so nach einem Jahr oder so hat sie gesagt, also ein Grand Slam-Titel wäre schon auch nicht schlecht dazu. und so, dann war so ein bisschen, ja, dieser Druck da. Und ich glaube, die Pause hat ihr enorm gut getan, weil sie so ein bisschen auch, ja, sie konnte mal den Stecker ziehen, sie kann sich auf andere Dinge konzentrieren, mal sich rausnehmen aus diesem Tenniszirkus, der doch ein Hamsterrad ist. Und sie war schon immer neben dem Platz total cool drauf, aber eben ich empfinde ja auch, dass sie jetzt auf dem Platz noch ihre Emotionen viel besser im Griff hat.
Mhm. Das kennen wir irgendwie in Deutschland ja auch, dass irgendjemand Ball Olympia gewonnen hat und gesagt hat, das ist der größte Titel überhaupt. Aber ich glaube, wenn man Alexander Zverev sagt, pass auf, du kriegst den US Open Titel 2025, gibst dafür aber deine olympische Goldmedaille zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob er lange zögert, dass er das macht. Das weiß man.
Ja, if.
Ja, ich weiß. Ja. Ja, ja. Aber trotzdem.
Nein, aber es ist eine schöne Überleitung. Es würde mich interessieren, was Simon zu Sascha Zverev sagt. Auch du hast vielleicht die Pressekonferenz auch gehört, die Aussagen gelesen. Wie wirkt es auf dich und ja, wie glaubst du, geht's weiter?
Ja, also mir hat's ein bisschen leid getan, das Ganze. Ja, ja. Es waren ja wirklich jetzt turbulente Zeiten für ihn, eigentlich immer beeindruckend, wie er da auf dem Platz sich eigentlich nichts anmerken lassen hat. So irgendwie in Berlin gibt es einen Gerichtsprozess und er spielt sich irgendwie ins Finale von Paris letztes Jahr. Mhm. Mhm. Das war schon eindrücklich, aber ich kann es verstehen. Also ich kann es verstehen. Ich denke, er merkt jetzt auch ein bisschen, puh, das wird sehr, sehr schwierig, mal noch einen Grand Slam Titel zu holen gegen Alcaraz und Sinner und Fluss. Ja, was hat er dann für Ziele? Ich meine, er ist die Nummer 3, er ist logischerweise ein super Spieler, aber irgendwie, was ist das Ziel? Jetzt irgendwie so, ja, selbst ein Tausender-Titel ist jetzt für ihn irgendwie, ja, irgendwie keine
Verfehlung mehr. Ja, also, ja, genau. Ja.
Also wo soll er noch hin? Er hat das Mal, hat ATP Finals auch schon gewonnen. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass es schwierig ist. Plus, denn der Job ist schwierig. Also ich meine, du bist immer unterwegs und da musst du schon bei dir sein. Oder? Und ich meine, er führt ja jetzt auch, wenn er weg ist, eine Fernbeziehung oft und auch nicht einfach, ja, so ein bisschen ja, diese Erfüllung im Leben, was macht dich glücklich, oder? Das ist schon eine wichtige Frage, auch für einen Tennisstar, der Millionen verdient.
Mhm. Ja. Wir sind gespannt. Ich habe noch eine Frage an dich, Simon, und dann bringen wir die Big Show 717 tatsächlich zu ihrem Ende. Ich habe ja vorhin schon den Abgesang mit Paul gemacht, aber es gab ja am Dienstag dann das Treffen der Legenden, Simon, am Vormittag. Und mein Eindruck war, also für mich die größte Legende, die dort am Start war Martina Hingis. So. Aber Martina Hingis ist mein Eindruck, macht sich extrem rar. Also es ist nicht so, dass man von der irgendwie permanent Interviews liest oder dass sie irgendwie einen Senf dazu gibt. Wie ist es denn wirklich? Hat die so mit dem Tennis abgeschlossen, dass sie wirklich nur 3-4 Mal im Jahr irgendwelche Legendenturniere spielt oder kriegen wir das nur außerhalb der Schweiz nicht so mit? Ist Hingis in irgendeiner Art und Weise präsent?
Ja gut, also sie hat ja, also sie hilft ja ihrer Mutter bei der Akademie am Zürichsee. Es ist schon immer noch oft auf dem Tennisplatz und wenn man sie anschaut, da sieht man, die ist...
Ja, ja, topfit, ja.
Also, und sie hat mal noch Interclub gespielt, der Schweizer Teamwettbewerb, ein, zwei Jahre. Das macht sie jetzt nicht mehr, ist klar, ihre Priorität ist Lia, ihre Tochter. Sie ist ja leider getrennt von ihrem Ex-Partner, ich weiß jetzt nicht, ob das schon durch ist, und ja, Priorität hat ihre Tochter und sie möchte... Andere Eva hat ja sie mal angefragt, ob sie Coach werden möchte und sie hat dann abgesagt, weil sie nicht reisen möchte fürs Tennis. Aber ich glaube, das Tennis ist schon immer noch sehr wichtig für sie, für ihr Leben, auch für ihr Selbstverständnis. Und ich meine, wenn sie auf den Platz geht, ist sie ja bei diesen Legenden immer noch mit Abstand die Beste, oder?
Ja, ja, klar. Also.
Und ich habe dann gesagt, ja, jetzt möchtest du zum dritten Mal, möchtest du die Legenden gewinnen, habe ich ihr gesagt, den Senior. Dann hat sie gesagt, ja, nee, eigentlich ist es das vierte Mal, weil ich habe dreimal schon gewonnen. Ich hab die Legendenstatistik nicht so gut im Kopf gehabt. Und also Tennis ist dir schon wichtig, aber ja, ich glaube, sie war ja auch mal zeitweise Co-Kommentatorin für das Schweizer Fernsehen an den Grand Slams und ich glaube, das ist nicht so ihre große Passion. Also ich glaube, es geht ihr primär darum, selber Tennis zu spielen.
Gut, ich habe noch zwei Leckerlis. Ja, Paul, pass auf. Wir sprechen hier gerade mit dem regierenden Journalisten Wimbledon-Sieger Simon Graf.
Ui.
Ja, Simon hat auch gefragt, ob ich auch mitspiele, aber das zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ich hätte mich natürlich wahnsinnig blamiert, aber Simon hat das Journalistenturnier gewonnen.
Im Doppel, muss ich sagen. Im Doppel.
Mit wem?
Wechselnde Partner.
Ah, okay.
Ja, aber um nichts weniger beeindruckend, da gab's sogar eine offizielle Pressemitteilung der Wimbledon-Presse. Und dann noch was für euch beide. Roger Federer war ja am Montag Ehrengast in der Royal Box. So, er war natürlich wie immer prächtig, ja, hat natürlich dieses Drama um Grigor auch aus erster Hand miterlebt. Oh, ja. Ja. Die beiden, ich meine, ja, man kann sagen, was man will, aber Dimitrov spielt halt wirklich wie die Kopie von Federer. Und die mögen sich, ist ja egal. So, und am nächsten Tag ist mein Abreisetag, ich gehe in der Früh nochmal laufen und laufe da immer, das ist eigentlich ein Golfplatz, aber wo kaum jemand Golf spielt und wo Leute mit ihren Hunden spazieren gehen.
Ich kenne die Strecke, fantastisch.
Genau, du kennst die Strecke. Und plötzlich kommt mir jemand entgegen. Mit einem On-T-Shirt. Mhm. Und da schaue ich ein bisschen genauer hin und denke mir, aha, den kenne ich doch. Simon, es war Toni Gottsig, der dort spazieren gegangen ist. Und hinter ihm, ungefähr 10, 15 Meter hinter ihm, es waren zwei Zweierpaare. Ich habe jetzt nicht geschaut, aber ich gehe davon aus, dass es die Mutter von Roger Federer war, die mit Toni Gottsig marschiert ist, weil 10, 15 Meter hinter Toni Gottsig war dann Robert Federer. Der auch dort in der Frühspazier. Und natürlich habe ich meine, eigentlich wollte ich nur 10 Kilometer laufen, ich bin dann 42 gelaufen auf der Suche nach Roger, aber Roger war nicht da. Das ist kleine Anekdote am Ende. So, das war's jetzt tatsächlich. Big Show 717, super, dass es mit Simon noch geklappt hat. Wir drücken, das darf ich sagen, auch wenn Paul und ich beide IGA im Finale haben, wir drücken alle Belinda Bencic die Daumen.
Ja, Simon muss noch seinen Tipp abgeben.
Achso, Simon, bitte.
Wer sind die Champions am Ende? Also Simon Graf ist der Champion bei den Journalisten, aber wer macht's bei den Herren und Damen, Pros?
Also bei den Herren ist es einfacher, ist für mich klarer Alcaraz.
Ja, sind wir schon drei?
Mhm. Ich kann gar nicht anders als Belinda zu nehmen bei den Frauen, weil ich möchte einmal noch ans Champions Dinner gehen als Journalist. Also ich habe immer das Schnöde abgewiesen. Früher als Roger gewonnen hat, habe ich gesagt, nee, ich muss arbeiten, ist nichts für mich. Und irgendwie 2019 wäre ich dann der Vertreter gewesen und habe mich dann bei den beiden Matchbällen schon im Taxi im Anzug gesehen, aber es wurde dann nichts. Von dem her würde ich sagen, ja, würde schon passen jetzt.
Wir drücken jetzt Belinda so die Daumen.
Ja, das muss sein. Also 2019 schmerzt auch 6 Jahre später noch, ganz, ganz immens.
Ja, 2019, ja. Dieser Schmerz wird nie aufhören.
Nein, das stimmt. Ja. Ja, danke Simon, danke Paul. Das war's jetzt wirklich. Big Show 717.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!